Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Booty-Special auf meinsportradio.de, die Vorschau auf den 20. Bundesligaspieltag hier bei uns. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ohne großes Vorgeplänkel kommen wir direkt zur ersten Partie. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, denn einer meiner beiden Gäste muss schnell wieder weg. Basti Red vom Eintracht-Podcast ist da, hallo Basti.
Gute.
Und für Borussia Mönchengladbach natürlich Olaf Nordwig, hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
So, ja, Basti, dann fangen wir direkt mal mit der Eintracht an. Was soll man sagen? Letzte Woche 3:1 Auswärtssieg in Wolfsburg. Eure Auswärtsbilanz ist ja wirklich fabelhaft. Und man muss auch sagen, die Art und Weise, wie ihr gespielt habt, das war schon fast Spitzenmannschaft.
Ja, zumindest auswärts kann man das von der Eintracht behaupten. Das Geisteskranke ist, dass es zu Hause genau andersrum aussieht.
Ja.
Also die Eintracht spielt auswärts Champions League und zu Hause wie ein Absteiger. Das ist sehr, sehr, das ist für einen Fan nicht sehr einfach zu verarbeiten, weil du dann trotzdem immer im Gefühl hast, ja Leute, ihr könnt das ja an gewissen Stellen, um dann zu Hause 1-1 gegen Freiburg zu spielen, um 3-1 in Wolfsburg zu gewinnen. Ja, das sorgt auch dafür, dass ich jetzt vor dem Heimspiel gar keine große Zuversicht mehr habe.
Aber es ist schon wirklich interessant, ne? Auswärts scheint es auch so viel leichter zu gehen. Dabei würde man ja eigentlich meinen, zu Hause, da sind die eigenen Fans im Rücken, da ist man irgendwie angespornt, aber in der Fremde, wenn nicht so viele Frankfurter dabei sind, obwohl es in den meisten Stadien ja doch sehr viele Frankfurter sind, die da sind, logischerweise, klappt es einfach viel einfacher. Ist es denn mittlerweile eine Kopfblockade, dass es zu Hause nicht funktioniert und die Hoffnung doch da, dass es gegen Gladbach dann irgendwie zum Platzen des Knotens kommt?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das hat auch damit zu tun, dass du halt als Mannschaft, die jetzt, ja, so eine Mittelfeldmannschaft, die haben es natürlich auch schwerer, Mannschaften zu bespielen. Heutzutage ist es ja Usus, dass Mannschaften sich erstmal hinten reinstellen, wenn die auswärts spielen. Das macht ja fast 75% der Bundesliga so. Und ich glaube, dass du halt auswärts dann einfach ein bisschen mehr Platz hast, weil das Heimteam aufgrund dieses alten Spirits, den du gerade beschrieben hast, Heimstärke und so, immer wieder wahrscheinlich vom eigenen Publikum auch so ein bisschen sich indirekt gezwungen sieht, so ein bisschen was anzubieten, weil die Leute kommen ja dahin und das probiert die Eintracht dann zu Hause auch und spielt dementsprechend. Und da entstehen dann halt Lücken, beziehungsweise vorne dann keine Lücken. Das heißt, ich glaube, das hat einfach dann mit der Spielweise zu tun des jeweiligen Gegners, weil die Eintracht schon eine Mannschaft ist, die sich immer wieder darauf einstellen muss. Das heißt, die Eintracht hat keinen Spielstil, den sie jemandem aufzwingt, sondern die nutzen das aus, was der Gegner anbietet. Und das ist dann, wenn bei einer Auswärtsmannschaft, wenn du ein Heimspiel hast, nicht so viel.
Ganz interessant eigentlich, Timothy Chandler, ne, wurde ja jahrelang so als sehr, sehr durchschnittlicher Fußballer angesehen, kampfstark, ja, aber irgendwie nie so richtig. Und dann vor allem auf der rechten Seite, jetzt aktuell links Mittelfeld, links Verteidiger, diese Zwischenposition, und es scheint ihm richtig gut zu gefallen, da scheint er sich festzuspielen, ne?
Ja, das überrascht mich auch sehr, das spricht noch mehr als für Chandler, spricht das sogar für Wolf. Weil Chandler ja quasi, er hat ja Chandler von seiner Stammposition verdrängt, obwohl Chandler ja scheinbar nicht schlecht wäre.
Ja.
Weil er ja quasi dadurch auf links gerückt ist. Der große Verlierer in der Nummer ist eigentlich Willems, weil er quasi von einem positionsfremden Spieler sogar verdrängt wird, auf seiner eigenen Position. Das spricht natürlich aber, wie du sagst, auch sehr, sehr für Chandler, was mich auch überrascht, weil ich habe ehrlich gesagt auch zu denjenigen gehört, die du gerade beschrieben hast.
Kommen wir noch ganz kurz dann für die Eintracht zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wie sieht's personell aus? Gibt es Verletzte? Gibt es Spieler, die Niko Kovac ersetzen muss?
Ja, das Problem ist, diese Abraham-Nummer, das hatte ich schon befürchtet, die zieht sich länger, als uns das mitgeteilt wurde. Deswegen fällt er aus, Russ war angeschlagen, aber ansonsten haben wir keine Verletzten. Im Gegenteil, es besteht sogar die leise Hoffnung, in Frankfurt wird sich das zwischen den Apfelweinen erzählt, dass Fabian vielleicht sogar zum ersten Mal im Kader steht, auch wenn Kovac da so ein bisschen bremsen will. Aber ich glaube, Fabian ist bereit und er könnte so jemand sein, der diese Heimschwäche vielleicht so ein bisschen aushebeln kann, weil er durch eine individuelle Aktion vielleicht so eine Situation kreieren kann, die dann zum Tor führt. Und dann muss die Eintracht das halt mal lernen, das nach Hause zu bringen und nicht wie gegen Schalke in 2-0-Führung zu spielen.
Freitagabend, Flutlicht in Frankfurt, Niko Kovac spricht von einem Knistern. Du wirst natürlich auch da sein, Basti. Was tippst du denn?
Ich tippe leider 0-1 für Gladbach.
Okay, kennen wir ja von dir, ne? Bleibt ja nicht ja, aus. Eben. Dann entlasse ich dich wieder. Vielen Dank, dass du kurz dabei warst. Sorry. Und wir hören uns nächste Woche.
Grüße, ciao.
Bis dann, ciao. Olaf, dann kommen wir zu Borussia Mönchengladbach, haben da jetzt ein bisschen mehr Zeit, über die Fohlenelf zu sprechen. Ihr ebenfalls siegreich letzte Woche, 2-0 gegen den FC Augsburg. Aber das war weniger ein Spiel einer Spitzenmannschaft als ein Kampf einer Mannschaft, die auf jeden Fall berechtigte Ambitionen auf den Europacup hat.
Ja, also es war eigentlich mal sozusagen, oder das, was ja unter der Woche auch gefordert wurde nach dem Köln-Spiel, wo man ja so halbwegs in Schönheit gestorben ist und am Ende das Spiel verloren hat, dass man halt auch mal den Kampf auch gegen Mannschaften wie Augsburg, der uns ja als vor der Partie auch so ein bisschen als Angstgegner verschrien ist, weil wir wirklich immer nicht gut aussehen gegen sie. Und da hat die Mannschaft einfach mal gezeigt, dass sie auch ein bisschen auftreten kann und dann halt das Spiel anders auch mal gewinnen kann und auch mal sozusagen den Kampf aufnehmen und gegenhalten. Das war sehr, sehr wichtig für die Moral und hat so ein bisschen den ersten Kredit wieder zurückgebracht.
Ich glaube, ebenso wichtig war, dass man mit Augsburg diesen ersten Teil dieser drei Spiele gegen die direkte Konkurrenz um die Europa-League-Qualifikation oder um mehr natürlich, Champions League ist ja auch kein unspannendes Thema für Borussia Mönchengladbach, besiegt hat. Ja, diese Woche Frankfurt, nächste Woche dann Leipzig. Das sind die nächsten beiden Spiele in diesem Trio dieser Spiele, die du ja eigentlich unbedingt zumindest punktemäßig, da musst du was mitnehmen. Da darfst du nicht verlieren. Das ist ganz klar. Wo siehst du jetzt das Spiel gegen Eintracht Frankfurt in dieser Mitte?
Ja, es ist natürlich wichtig, jetzt mal dran zu bleiben. Ne? Ein Sieg, dann kommt meist wieder, oder Niederlage und so, ein paar Siege in Folge würden der Mannschaft einfach diesen Vorsprung geben oder dieses Vertrauen geben, da wirklich in Richtung Europa zu gucken. Es ist ja alles noch sehr, sehr eng beieinander, alle da mit 30, 31 Punkten. Eine Niederlage und du bist schon wieder an 8. oder 9. Stelle. Ein Sieg kannst du sogar Dritter werden oder Zweiter. Also da ist alles drin. Und jetzt Frankfurt ist natürlich, Dieter Hecking heute in der Pressekonferenz auch gesagt, der Gegenentwurf zu dem, was wir spielen, natürlich. Also ein sehr nickliges Spiel, sehr körperbetont, harte Gangart, rau und auch provozierend und halt auch auf Zerstörung aus. Basti vorhin sagte, ne, sie passen sich an und sie nehmen den Leuten die Lust am Spielen. Und das müssen wir halt ähnlich wie jetzt in Augsburg annehmen und gegenhalten. Und nur dann werden wir auch in Frankfurt eine Chance haben. Hat man ja auch im Hinspiel gesehen, wo sie uns mit einer Torchance nachher das Spiel gewonnen hat, die Eintracht, und wir hätten noch Tage spielen können und einfach nicht ins Spiel gekommen sind.
Leihgeschäft und Borussia Mönchengladbach sind ja immer spannende Geschichten. Ne? Mit Christensen hat man das erste Mal dieses Thema, der Spieler musste kurz zurück, dann durfte er wieder kommen. Jetzt wieder das Problem, oder das Problem nicht, sondern das Gute für Borussia Mönchengladbach offensichtlich, denn West Ham United ist wohl bereit, Reece Oxford wieder nach Mönchengladbach auszuleihen. Da frage ich mich natürlich persönlich als rational denkender Mensch, warum lässt man ihn nicht generell einfach da, wenn man ihn eh wieder ausleiht?
Tja, das musst du West Ham sagen, aber natürlich ist das Problem, wir kennen den englischen Markt, wie da so die Transfersummen abgehen, und natürlich, ich sag mal, es wird die ganze Chose mit der festen Verpflichtung von Oxford wäre einfacher gewesen, hätte er bei uns nicht gespielt. So hat er natürlich gezeigt, was er denn plötzlich kann, und so sind ja, scheinbar ist ja auch Leipzig dann da mit einem etwas unmoralischen Angebot dazwischen gegrätscht. Also hat Begehrlichkeiten geweckt und West Ham hat dann gemeint, okay, dann lass uns mal den Preistag da ein bisschen erhöhen und mehr verlangen, und das ging ja dann bis zu 20 Millionen Euro umgerechnet, also 19, 20 Millionen Euro, was wir, und das ist natürlich eine Summe, die wir uns da nicht leisten können, deshalb gab es ja diese Nachverhandlung. Dann hat West Ham den Fehler gemacht, ihn einzusetzen, so dass er halt nur noch zu uns oder bei West Ham spielen konnte, aufgrund der UEFA-Regel. Und das hat sozusagen dieses Leihgeschäft wieder begünstigt. Ab Montag soll er wieder da sein, so Max Eberl heute, und soll noch einmal jetzt im FA Cup eingesetzt werden von West Ham, dann wieder bei uns sein. Und es bleibt zu hoffen, dass man natürlich eine Kaufoption jetzt damit reinverhandelt, zu einem Preis, der für uns finanzierbar ist. Aber da wird natürlich auch wieder europäisches Geschäft nächstes Jahr helfen.
Ja, das auf jeden Fall. Wichtig ist deswegen, diese drei Punkte in Frankfurt mitzunehmen, egal wie, mit welchem Personal wird es denn passieren. Ist Chris Kramer fit?
Also er trainiert wieder, er ist dabei. Insofern gehe ich davon auch jetzt für so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, wie ich vorhin angesprochen habe, wäre wichtig, dass er spielt. Da ist natürlich der 18-jährige Cuisance als feiner Techniker vielleicht könnte sich da ein bisschen vertun. Ich denke, da ist Chris Kramer die bessere oder die noch sichere Besetzung. Insofern, wenn er fit ist, wird er spielen zusammen mit Zakaria auf der Doppelsechs.
Okay, dann wollen wir das Ganze mal tippen. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. 0-1 hat Basti getippt. Was tippst du?
Also damit würde ich natürlich auch gerne nach Hause fahren. Und gut, ich bleibe der unverbesserliche Optimist und ich sage auch einfach, wir gewinnen 1-0.
Okay, ich sage auch, Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 2-1. Also auf jeden Fall Auswärtssieg für die Borussia. Was sagt ihr? Ihr könnt auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. In unserem Tippspiel auf meinsportradio.de/Tippspiel, wenn ihr da mitmacht und eure Tipps abgebt, dann könnt ihr diese Ausgabe gewinnen. Letzte Woche war das übrigens, oder waren es zwei, der Gewinner wurde aber schon ermittelt und benachrichtigt. Sam, Chris und Heike 7979 haben gewonnen. Also wenn zwei Leute gewinnen oder mehr, dann entscheidet das los. Und der Gewinner oder die Gewinnerin wurde auf jeden Fall schon benachrichtigt. Ja, und am Ende der Saison bekommt ihr ein Jahresabo, 11 Freunde oder No Sports. Das dürft ihr euch dann aussuchen. Vielen Dank an Olaf Nordwig, @Amfit bei Twitter. Basti Red vom Eintracht-Podcast war da, Basti_Red bei Twitter. Und mein Name ist Kevin Schören, @KS_0811 bei Twitter. Wir machen eine kurze Pause, machen dann weiter mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Bleibt dran.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Herzlich willkommen zurück im Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wir blicken voraus auf den 20. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Schön, dass ihr reinhört. Und wir machen weiter mit der Partie Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Und ich habe zwei neue Gäste zu Gast. Ja, so ist das halt, wenn man Gäste zu Gast hat. Für Borussia Dortmund Christian von Auf Ohren, dem BVB-Podcast auf schwarzgelb.de. Hallo Christian.
Schönen guten Abend.
Und für den SC Freiburg vom Füchsle-Talk, dem SCF-Podcast hier auf meinsportradio.de, Philipp Schneider. Hallo Philipp.
Hallo, schönen Abend auch von mir.
Wir beginnen mit Borussia Dortmund, Christian, und wir beginnen mit Neven Subotic, der den Verein verlässt. Es war abzusehen eigentlich, dass Neven Subotic geht, aber trotzdem habe ich heute mal so ein bisschen bei Twitter umhergeschaut und dann doch viele enttäuschte Tweets gelesen. Es ist halt wieder so ein Stückchen Identifikation, was den Verein verlässt. Der allerdings auch schon letzte Saison mal den Verein verlassen hat, aber diesmal ist es fix, Saint-Étienne ist das neue Ziel.
Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge. Ein lachendes, weil ich einfach froh bin, dass Neven jetzt wieder Fußball spielen kann bei einem anderen Verein dann eben und er wieder die Chance bekommt, das zu tun, was er gerne macht und damit sein Geld zu verdienen weiterhin. Und deswegen freue ich mich für ihn, für uns als Fan ist es natürlich sehr wehmütig und man ist schon traurig. Man hat all das Verständnis dieser Welt dafür, dass sich da ein Fußballer eine andere sportliche Herausforderung sucht, nachdem der ja jetzt hier auch keine große Rolle mehr gespielt hat, egal wer da jetzt Trainer war. Und es ist, wie du sagst, ein Stück Identifikation, was flöten geht. Außerdem halte ich Neven immer noch für einen ganz besonderen Fußballer im Vergleich zu den meisten anderen Profis. Und deswegen ist es, wie es ist, aber es bleibt sehr, sehr schade.
Ja, wir haben es ja auch schon angesprochen. Ich glaube, vor zwei Wochen war es, als wir darüber gesprochen haben, als der neue Innenverteidiger gekommen ist aus Basel und man ja jetzt sehen musste, wer geht vielleicht noch? Subotic wurde genannt, Bartra wurde genannt. Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen?
Ja, also Marc Bartra wurde, ich habe heute die Pressekonferenz leider nur mit einem Ohr verfolgt, aber ich glaube, da wurde auch drüber geredet. Und das hält sich ja dann auch so ein bisschen, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, dass sich da noch etwas tut. Die anderen Verteidiger glaube ich aber nicht, dass da noch irgendwas passiert.
Und Pierre-Emerick Aubameyang Vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir über ihn sprechen. Ich wollte gerade sagen, auch da habe ich mal Twitter ein bisschen quer gelesen. Es ist ja wunderbar. Twitter ist ja so ein Sammelbecken, ne? Also es ist entweder richtig cool, was da passiert, oder es ist ein richtiger Dünnpfiff. Aber ich fand das mit Aubameyang, finde ich halt sehr interessant, weil viele da jetzt auch sehr ironisch an die Sache gehen. Aber der Grundtenor ist Pierre-Emerick, au revoir und das ganz schnell.
Ja, so habe ich das ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ja. Oder bevor zwei Wochen darüber geredet haben oder so. Ja. Es lässt einen ja nicht so leicht los. Nee, und ja, das ist der Grundtenor. Das hat er sich sehr gut selbst erarbeitet, diesen Grundtenor. Leider hat sich seit letzter Woche gefühlt ja doch eigentlich so rein gar nichts getan.
Es gibt immer ein offizielles Angebot. Ja, das ist ja, ja etwas. Okay.
Aber er ist immer noch da, er trainiert immer noch mit. Peter Stöger hat wieder gesagt, dass er eventuell wieder im Kader stehen könnte. Und morgen fliegt er dann aus irgendeinen disziplinarischen Gründen dann doch wieder aus dem Kader oder sowas. Ich weiß es nicht, mir geht's auf den Sack. Und zum Glück ist bald der 31.01. und dann hat sich in irgendeiner Art und Weise zumindest etwas ergeben.
Aber bei allem...
Das Thema ist sogar so nervig, dass ich sogar ich mir wünsche, dass Aubameyang jetzt endlich mal weg ist. Ja.
Nerven bis nach Freiburg runter.
Also. Du willst doch nur, dass er geht, damit er nicht noch gegen euch spielt und noch mal ein paar Tore macht, so zum Abschied, weil er noch dann noch quasi ein Abschiedsspiel
bekommt. Das Gleiche hoffe ich übrigens von Leon Bailey auch.
Ach so, ja gut, aber der wird, der bleibt noch ein bisschen, also zumindest bis zum Ende der Saison. SC Freiburg, lass uns doch direkt mal über den SCF sprechen. Ja, was war das für ein Spiel letzte Woche gegen Leipzig? Ein Spiel zu drehen ist keine einfache Aufgabe gegen so eine Mannschaft wie RB. Der SC Freiburg hat es geschafft. Ich warte noch irgendwann darauf, dass sich Christian Streich bei seinem Jubel irgendwas Kapitales bricht oder so. Denn wie ein junger Hüpfer ist er da über den Platz gehüpft in Freiburg. Aber ich glaube, das war so ein Sieg. Christian, du wirst das bestätigen können. Den hat wahrscheinlich fast ganz Fußball Deutschland dem SC Freiburg gegönnt.
Hat gut, ja. Und habe ich sehr gerne verfolgt und sehr gerne gesehen. Und Christian Streich trainiert ja zum Glück nicht den HSV, sodass ich da keine Gedanken habe um Verletzungen.
Ja, und du, Philipp, ich glaube, du warst noch ein paar Tage länger aus dem Häuschen.
Ja, ich fand's ganz gut so. Nein, man sitzt ja immer da als Freiburg-Fan und denkt, ja, gegen den und den darf es dann gerne punktetechnisch was sein, um dann irgendwie auf 40 Punkte zu kommen und nicht abzusteigen. Und dann kommen da drei so Bonuspunkte in der Art und Weise dazu. Das war einfach toll. Und der SC hat einfach ein starkes Spiel gemacht und es geschafft, dass Leipzig seine individuelle Qualität, die einfach da ist. Das hat man ja beim Tor von Timo Werner gesehen, also wie der das Tor macht. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Und die haben es wirklich geschafft, dass diese Qualität nicht oft zum Tragen kam und selber ihre Stärken eingebracht. Wenn jetzt noch irgendwann mal jemand Tor schießt, der nicht aus dem Standard heraus, wäre ich ganz glücklich, aber naja, solange Tore fallen, ist es auch okay.
Ja, das ist aber diese Riesenstärke, die der SC Freiburg hat, ne? Diese Standards. Also, was haben sie im Sportstudio gesagt, wenn Christian Günther die rechte Hand hebt, dann weiß in der Mitte auf jeden Fall spätestens Robin Koch, was passiert. Und ja, das ist schon
sehr genau den richtigen Gegner Samstag.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich die Chance gegen Borussia Dortmund was zu holen, denn im Standards verteidigen, das ist nicht so die perfekte Aufgabe für Borussia Dortmund. Eigentlich was sehr Positives, oder Philipp?
Ja, das wusste ich gar nicht, genau wie ich das von Leipzig nicht wusste, dass die keine Standards verteidigen können vor dem Spiel. Ja, man nimmt das immer gern mit und das Gute ist, dass Jori Gravé fällt ja aus und der hat ja davor in der Ende der Hinrunde die Standards geschlagen und das war schon sehr stark. Christian Günther schafft es da nahtlos anzuknüpfen und Robin Koch, was der für eine Entwicklung genommen hat, auch schon vor seinen Toren jetzt, aber durch die Tore natürlich nochmal mehr, was einen immer ein bisschen ängstlich macht, dass er im Sommer dann weg ist, obwohl er eigentlich als Marc-Oliver Kempf-Ersatz geplant war. Ja, das ist einfach stark, was Koch spielt.
Nicht so stark? Ja, erzähl weiter. Ja, es ist wirklich was der SC Freiburg in dieser Saison spielt oder jetzt gerade in den ersten Spielen der Rückrunde nochmal zeigt. Und dieses Spiel gegen Leipzig war irgendwie exemplarisch dafür. Das ist eine Mannschaft, die kriegst du halt nicht klein. Ne, da kannst du eigentlich viel einsetzen, irgendwie schafft es die Mannschaft immer noch, was aus sich heraus zu mobilisieren, dass man auch gegen diese Gegner was holen kann. Nun ist Borussia Dortmund zu Hause nicht der einfachste Gegner, Philipp. Trotzdem, mit welchem Gefühl gehst du jetzt in dieses Spiel rein?
Ja, man kann nichts verlieren. Also im Prinzip ist es wie das Leipzig-Heimspiel. Man rechnet mit nichts und alles, was mehr als nichts ist, ist toll.
Gut, gut zusammengefasst. Dann die Frage an Christian. Ne? Borussia Dortmund muss ja erstmal Tore schießen. Ja, jetzt ist Pierre-Emerick Aubameyang ja vielleicht im Kader, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Dann ist ja die Frage, wer spielt im Sturmzentrum? Ja, letzte Woche habe ich ja ganz provokant die Frage gestellt, wenn André Schürrle gehen würde, ne, wäre das schlimm oder nicht? Du hast gesagt, ja, du würdest dich nicht freuen, daran erinnere ich mich noch. Gefreut haben kann man sich aber auch nicht über seine Leistung gegen Berlin. Da wird es dann wahrscheinlich auch wieder für ihn der Bankplatz sein gegen Freiburg, oder?
Ja, wenn Aubameyang spielt, wird er wahrscheinlich auf jeden Fall mal nicht vorne spielen. Ansonsten weiß ich nicht, wenn Ober jetzt doch jetzt irgendwie nicht im Kader sein sollte, dann denke ich, dass er eigentlich ganz gute Chancen hat, wieder nach vorne drin zu stehen. Ich fand seine Leistung gegen Hertha jetzt auch nicht fürchterlich schlecht. Der hatte halt einfach einen mordsschweren Stand und das vor allem wegen Dingen, wo er gar nicht viel für kann. Also vor allem wegen seiner Ablösesumme. Und ich finde es auch nicht schön, wie sich in Dortmund teilweise auf ihn eingeschossen wird und was es da dann für Kommentare zu hören gibt, weil ich immer zumindest das Gefühl habe, dass er sich reinhaut. Ja. Und ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er es nicht versuchen würde. Und dann sieht das dann halt mal unglücklich aus oder so, dass ja, und dann entwickelt sich das dann aber auch immer halt so weiter. Wenn du Scheiße am Fuß hast, dann spielt es sich halt ein bisschen schwieriger. Und gegen Berlin fand ich es ganz ordentlich. Mein Gott, der Junge braucht mal ein paar Erfolgserlebnisse, ein paar Spiele am Stück vor allen Dingen, muss verletzungsfrei bleiben. Und dann wird das wahrscheinlich immer noch nicht der beste Kicker, den wir auf den Rasen bringen. Aber so schlecht, wie er gemacht ist, finde ich ihn eigentlich auch noch nicht. Ist natürlich schwierig, wenn du dafür dann 30 Millionen oder was es dann war, hingeblättert hast.
Ja, er hat leider immer diesen Ruf des ewigen Söldners jetzt mittlerweile.
Ja.
Anheften, das ist einfach so. Ja, schauen wir doch mal auf den Rest des Kaders. Wie sieht's da aus? Gibt es irgendwelche Veränderungen, die Peter Stöger vornehmen könnte, abseits von Pierre-Emerick Aubameyang?
Ja, er hat jetzt heute darüber gesprochen, dass ihnen abseits von den Langzeitverletzten alle zur Verfügung stehen würden. Doof nur, dass die Langzeitverletzten mit auch eine recht lange Liste immer noch sind. Hm. Jeremy Toljan scheint wohl, nachdem der jetzt ein bisschen kürzer treten musste, scheint wohl weiter eine Option zu sein fürs Wochenende. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt Marco Reus auf einmal wieder in der Startformation erwartet werden könnte oder so, auch wenn der weiter auf einem guten Weg ist. Und ansonsten erwarte ich da jetzt auch gar nicht viele personelle Veränderungen, auch weil wir jetzt noch nicht in der Zeit der englischen Wochen sind.
Beim SC Freiburg, wie sieht's da aus, Philipp? Schwolo musste letzte Woche ausgewechselt werden. Wird der wieder fit zum Spiel gegen Borussia Dortmund oder darf Ginkiewicz sich nochmal direkt beweisen?
Ich glaube, dass man, also heute auf der Pressekonferenz wurde gesagt, dass für Schwolo reicht es wahrscheinlich nicht. Deswegen wird Ginkiewicz wieder am Tor stehen. Der hat es ganz gut gemacht gegen Leipzig, war voll da, hat nichts Spektakuläres gemacht, aber alle Bälle gehalten, die so auf sein Tor kamen, außer das Gegentor, aber das konnte auch nicht halten. Und das stand schon in Ordnung.
Und ansonsten im Kader, ich hab gelesen, bis auf die Verletzten, die eh schon bekannt sind, Dignowski, Niedermeyer und Co., die auch nicht berücksichtigt werden, Franz, sind eigentlich alle an Bord, ne?
Ja, Pascal Stenzel, der aus Dortmund gekommen ist, damals nach Freiburg, der ist wohl höchst fraglich. Dazu Ausfälle, die uns richtig wehtun, außer die eh schon bekannten Nicolas Höfler und Jorik Grave, die richtig stark waren am Ende der Hinrunde, die fehlen weiterhin. Bei Grave weiß man nicht so richtig, wann er wiederkommt. Das scheint wohl wirklich länger zu gehen. Höfler hat Rückenprobleme. Da schaut man von Spiel zu Spiel, aber irgendwie heißt es bei jedem Spiel dann, ja, nee, reicht nicht. Schon ein bisschen eng im Moment.
Okay, dann bin ich gespannt, wie es ausgehen wird, dieses Spiel. Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Zwar natürlich tippen, Christian. Was ist dein Tipp?
Ja, ich habe so das Gefühl, seitdem ich hier jetzt regelmäßiger mit dir spreche, habe ich noch nie irgendwie ansatzweise richtig gelegen.
Hast du vorher doch auch nicht.
Ja, das stimmt, aber ich habe es nicht öffentlich kommuniziert meistens. 1-0 durch irgendwen, der nicht Aubameyang heißt.
Okay, André Schürrle ja vielleicht, ne?
Vielleicht, das wäre ich zu wünschen.
Philipp, was sagst du?
Also ich würde mich sehr über ein 1-1 freuen.
Okay, ist auch mein Tipp. 1-1, glaube ich auch, dass es ausgeht. Was sind eure Tipps? meinsportradio.de/tippspiel. Bitte. Und ja, am Ende gewinnt ihr vielleicht eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Vielen Dank an Christian von Auf Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de und Philipp Schneider vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg-Podcast hier auf meinsportradio.de. Wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin. Bleibt dran.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der 20. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga ist das große Thema. Das nächste Spiel ist Werder Bremen gegen Hertha BSC. Ich hätte gerne zwei Gäste in der Leitung. Der eine ist aktuell noch nicht da. Louis Derfert von meinsportradio.de, den kriegen wir aber hoffentlich noch in die Leitung rein. Und Thomas Steuer ist da für Werder Bremen. Er moderiert mit mir zusammen das Wrestling-Magazin Pinfall hier auf meinsportradio.de, aber ist natürlich glühender Anhänger von Werder Bremen. Hallo Thomas.
Hi Kevin.
Ja, was soll man sagen? Der SV Werder, wo steht er aktuell? Also ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, wie ich die einschätzen soll. Also klar, gegen die Bayern kannst du mal verlieren, 2-4. Man hat es auch gut gemacht in München, muss man wirklich sagen. Und davor gegen Hoffenheim war es auch kämpferisch stark, aber es müssen ja jetzt die konstanten Punkte her. Wenn der FC anfängt zu siegen unten, dann wird's richtig eng. Ja, und der HSV mit neuem Trainer, eventuell wird das was, eventuell nicht. Es wäre gut, eine Serie zu starten.
Ja, und wie man Werder Bremen so kennt aus den letzten Jahren, tun sie das ja auch ganz gerne mal in der Rückrunde. Es ist wirklich jetzt wieder genau dasselbe wie fast jedes Jahr. Mhm. In der Hinrunde komplett abkacken, Trainer wird geschmissen, U23-Trainer kommt, auf einmal die Mannschaft wie ausgewechselt, kann auf einmal wieder gut Fußball spielen. Dieses Jahr ist die Lage leider so prekär wie davor ja noch selten. Wobei, 18. waren sie ja auch unter, unter Skripnik auch schon mal. Ja. Von daher... Das Gute war halt bisher, wie du schon sagtest, dass der FC wirklich so unfassbar schlecht war und ja schon kurz davor war, glaube ich, die schlechteste Serie, die schlechteste Bundesliga-Hinrunde zu spielen überhaupt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt letzten Endes auch gemacht haben oder ob Tasmania Berlin da tatsächlich doch noch schlechter war, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich persönlich bin jetzt nach den Leistungen der letzten Spiele auf jeden Fall wieder zuversichtlich, dass die wieder in die Spur zurückfinden. Und wie du schon sagtest, sie müssen jetzt. Der Druck von hinten kommt quasi. Beim HSV weißt du es ja auch nicht so wirklich. Es ist eine Wundertüte, obwohl ich persönlich den Kader von Werder stärker einschätze. Ja. Aber klar, die Punkte kommen nicht aus dem Nichts. Und spätestens gegen eine Mannschaft wie Hertha BSC musst du punkten.
Luis, hörst du uns jetzt?
Jetzt höre ich euch.
Wunderbar. Dann los. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zu Hertha. Hertha ist ebenfalls so ein Fall, den ich nicht richtig einschätzen kann. Es ist das Spiel der beiden Mannschaften, die ich aktuell nicht so richtig greifen kann in der Phase, in der sie gerade stecken. Hertha BSC letzte Woche 1-1 gegen Borussia Dortmund. Davy Selke ist aktuell in einer richtig guten Form, auch körpersprachlich, das gefällt mir richtig gut. Aber es kommt mir manchmal so ein bisschen wenig von hinten, um ihn wirklich in Szene zu setzen. Ne? Das lief dann ganz gut vor dem Tor, vor dem 1-0 von ihm letzte Woche gegen Dortmund. Aber ansonsten, ja, wie ist das Hertana, das Hertha-Spiel aktuell einzuordnen?
Ja, das stimmt. Also Selke ist eine Topspitze, die meistens etwas alleine vorne steht und man auch merkt, dass er versucht, so viel wie möglich mitzuhelfen, aber am Ende müssen natürlich die guten Bälle auf ihn zukommen. Und da fehlt die tolle Vorbereitung, dass man in der Hinrunde etwas von Esswein gesehen hat. Oder auch Lazaro, der ist ja eigentlich mit dem Ziel eingekauft worden, was er jetzt gegen Bremer wieder beweisen könnte, jetzt wo er wieder im Training bessere Werte gezeigt hat, dass er tolle Flanken vorbereiten kann. Und ansonsten die hintere Abteilung des Mittelfelds, also Meier und Chelbrett, die sind auch super. An sich ist das ganze Team in einer guten Stimmung hier und da gibt es kleinere Ausfälle oder Diskussionen um Spieler, die nicht ganz fit sind und jetzt ins Einzeltraining müssen. Aber ansonsten fehlt eigentlich meistens immer nur der Schritt nach vorne, die Verteidigung steht. Wir haben Top-Torhüter, die Tore wären gut, wenn die Stürmer welche Bälle bekommen würden. Es ist meistens auch einfach dieser Zwischengrad zwischen ein, zwei tolle Sensationen und das dann über ein ganzes Spiel halten zu können. Die Spiele wie gegen Dortmund leider dann von einem Sieg nur in einen Unentschieden verwandeln.
Ja, bei Werder Bremen ist es ja so ein bisschen ähnlich, ne? Kohfeldt hat gesagt, wir müssen jetzt zupacken. Und zupacken ist natürlich auch das konsequente Nutzen von Torchancen, das konsequente Erzielen von Toren. Du hast Max Kruse erlebt im RTL-Studio am Montag. Was für ein Eindruck macht er auf dich, wenn es darum geht, die breite Brust des Kaders irgendwie zu zeigen?
Also der macht auf mich einen total entspannten, lockeren und vor allen Dingen ja auch selbstbewussten Eindruck. Ich meine, das Bild gibt er ja in der Öffentlichkeit auch ab, wenn man ihn mal so beobachtet. Er scheint da auch auf jeden Fall Lust dran zu haben, so voranzugehen in der Mannschaft. War ja jetzt auch schon des Öfteren mal Kapitän in den letzten Spielen. Also ich glaube, die ganze Mannschaft an sich ist relativ zuversichtlich. Sie stehen auf jeden Fall hinter dem Trainer. Ich finde es auch gut, dass der Trainer an sich auch wirklich mal jetzt deutlich wird. Damit hat ein Werder-Trainer der letzten Jahre öfter mal Probleme, einfach mal nicht irgendwie rumzudrucksen, sondern zu sagen, wir können jetzt nicht sagen, wenn wir weiter gut spielen, werden wir schon irgendwann punkten. Nein, wir müssen jetzt punkten. Sofort. Also diese Ansprache hat mir bei Werder so lange gefehlt in den letzten Jahren, dass die endlich mal da ist. Allein das ist schon irgendwie zufriedenstellend und macht Mut.
Und bei der Hertha, was macht da Mut, dass es nicht noch... Ich habe letzte Woche Marc Schwitzky tatsächlich sehr provokant gefragt, kommt die Hertha noch in den Abstiegssumpf? Und wenn wir mal ein bisschen schauen auf den Punkteabstand, das sind 9 Punkte bis zu Platz 16. Und es ist alles auch sehr eng. Und wir wissen ja, Hertha in der Rückrunde, Louis, das klappt nicht immer so gut.
Ja, gut, aber es sind auch nur 6 Punkte zum Vizemeister. Also
da guckst du eher hin.
Ich auf jeden Fall eher hin.
Okay, aber ist das nicht... Also ist das in Berlin denn da? Ist denn dieser Gedanke da, dass es auch nach unten gehen kann? Oder gucken sie alle nur nach oben?
Also der ist natürlich da. Wir sind ja, also ich glaube, jeder ist so ein bisschen realistisch und jeder sieht, wie extrem eng dieses Jahr die Bundesliga-Tabelle wäre. Wir haben heute schon rumgesponnen, wie spannend das wäre, wenn man die Bayern einfach mal aus Fairnessgründen disqualifizieren würde oder 50 Punkte abziehen. Dann wäre die ganze Saison wahrscheinlich die spannendste aus den letzten 10 Jahren von der Tabelle her. Und natürlich wissen wir alle, kennen wir dieses Rückrunden-Klischee, aber ich finde, was man bisher gegen Stuttgart und Dortmund gesehen hat, waren sehr souveräne und zum Teil auch richtig gute Spieler mit tollen Schlüsselszenen. Und die beiden Spiele, wenn man die Ergebnisse ausklammert, machen mir schon Hoffnung, es vor allem nicht böse gemeint, aber gegen Gegner wie Bremen aufnehmen zu können.
Okay. Paul Dardai hat gegen Werder jetzt nicht so die gute Bilanz. 3 Remis, 2 Niederlagen. Aber im 6. Spiel soll es ja jetzt klappen, aber personell muss er eventuell auf ein paar Spieler verzichten. Oder sogar ganz sicher schon. Wie sicher ist das, dass Mitchell Weiser nicht dabei sein kann?
Ich bin sicher, dass Mitchell Weiser er nicht dabei sein wird und finde auch, er sollte nicht dabei sein, denn ich würde mir viel lieber Pekarik an seiner Position wünschen, der in der Hinrunde bewiesen hat, dass er auf der Position super funktioniert. Weiser ist immer noch mit meinem Lieblingsspieler der gesamten Mannschaft, aber befindet sich seit Wochen in einer Flaute, wo man irgendwie nie richtig zufrieden ist. Und gerade wenn man jetzt so überlegt, so kurz vorher fragwürdige Muskelprobleme zu haben, ob es so schlau wäre, ihn dann auf die Position zu setzen, die er natürlich in der letzten Saison sehr dominiert hat, aber wenn man mit Pekarik so einen guten Ersatz hat, finde ich das wesentlich sicherer, da eine unnötige Auswechslung frühzeitig sich zu sparen und gleich Pekarik in die Startelf zu schicken. Und genauso sieht es ja aus in der Position von Lustenberger. Da heißt es so schön, von da der er ist erwachsen, er kann selber entscheiden, ob er spielen möchte oder nicht. Ebenfalls fragwürdig, da sieht der Stand wohl besser aus als bei Mitchell Weiser, aber da könnte man in der Innenverteidigung wieder auf den auch sehr zufriedenstellenden jungen Torunariga Riga zurückgreifen, der seine Rotsperre abgesessen hat.
Okay, und beim SV Werder, Thomas, wir haben ja vor ein paar Wochen, als du das letzte Mal hier im Bundesliga-Special warst, über Jerome Gondorf gesprochen und über die Rolle von Jerome Gondorf, und da war er noch nicht so richtig in der Mannschaft drin unter Alex Nuri. Jetzt unter Florian Kohfeldt hat sich das geändert, er hat sich festgespielt, er ist wirklich einer für die erste Elf geworden.
Auf jeden Fall. Und im Spiel gegen Bayern ja auch auf ungeahnter Position oder ungewohnter Position, weil er ja quasi so eine Art Außenstürmer gespielt hat und eben nicht im Dreier-Mittelfeld zu sehen war, hat dann auch just getroffen quasi sofort, was man ihm auch nicht so wirklich zugetraut hätte. Ich hatte ihn jetzt irgendwie nicht wirklich als torgefährlich auf dem Schirm. Wird sicherlich nach der Leistung letzte Woche auf jeden Fall gegen Hertha auch wieder spielen. Ansonsten wird sich, glaube ich, an der Mannschaft nicht viel verändern. Es wird wahrscheinlich ein bisschen offensiver aufgestellt werden. Beim letzten Mal war es eine 4-5-1-Aufstellung. Ich schätze mal, diesmal wird es dann ein offensiveres 4-3-3 werden gegen Hertha. Eben weil Kohfeldt ja auch den Anspruch hat, die Mannschaft quasi offensiv spielen zu lassen, mutig spielen zu lassen, Ballbesitz, Fußball spielen zu lassen. was ich persönlich auch gut finde, weil das tatsächlich auch immer zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren und Werder sehr lange leider eine mauernde Kontermannschaft gewesen ist. Ansonsten wird sich personell wohl nicht wirklich viel verändern. Der Neuzugang Friedel von den Bayern wird wahrscheinlich im Kader sogar sein, hat zumindest Kofeld auch in Aussicht gestellt, aber eigentlich wird er nicht spielen. Also als Linksverteidiger hat sich Ludwig Augustinsson mittlerweile dann auch festgespielt, war zwar nie wirklich angefochten, aber hat Anfang der Saison auch nicht so die Leistungen gebracht, die man sich von ihm erhofft hatte nach dem Transfer. Mittlerweile ist er aber komplett unangefochten. Von daher, ansonsten dürfte sich an der Mannschaft nicht wirklich was ändern. Sané war eine Zeit lang erkältet, trainiert auch wieder mit. Bargfrede hatte einen Tag mal ausgesetzt unter der Woche. Ja, Bargfrede könnte natürlich ins Team zurückkommen. Das kann natürlich sein. Vielleicht muss dann Gondorf sogar wieder weichen, aber ich glaube, nach der Leistung gegen Bayern wird der auf jeden Fall bleiben.
Vielleicht noch eine kurze Antwort von euch beiden. Wie richtungsweisend ist dieses Spiel für Werder, Thomas?
Werder muss gewinnen, muss punkten. Allein schon, weil der FC Köln jetzt 3 Spiele nacheinander gewonnen hat.
Wie richtungsweisend ist das Spiel für Hertha, Luis?
Ich würde sagen, etwas richtungsweisend, allein aus dem Fakt, dass man jetzt nach 2 guten Spielen mit insgesamt nur 1 Punkt einfach mal verdient hat, 3 Punkte mitzunehmen, um eben zu kennzeichnen, dass dieses Jahr eine andere Rückrunde stattfinden wird. Und allein deswegen ist einfach der Sieg jetzt dran.
Okay, wie geht's aus?
Es geht 2-0 aus.
Für die Hertha?
Für Hertha.
Und Thomas, was hast du?
Ich sag 2-1 Werder.
Ich sag auch 1-0 Werder. Ich bin eher da, glaube ich, dass Werder diese Zeichen der Zeit jetzt erkannt hat und da auch zupacken wird. Wir sind gespannt, was eure Tipps sind. Hashtag BullySpecial bei Twitter. Und wenn ihr meinen Gästen folgen wollt, dann dürft ihr das gerne tun. @Steuerkreuz für Thomas und @Ludwig der Pferd für Luis. Und @MeinSportRadio ist die Twitter-Adresse von MeinSportRadio. Ich möchte euch übrigens einladen, bei unserer Hörerumfrage mitzumachen. Bereits zum 2. Mal machen wir das mit der IST Hochschule für Management. Auf meinsportradio.de findet ihr dort den Link zur Umfrage und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. Ja, ihr sollt da belohnt werden für die Zeit, die ihr investiert und deswegen würden wir uns freuen und bedanken uns sehr herzlich, wenn ihr da mitmacht. Ich bedanke mich auch von Herzen bei Thomas Steuer für Werder Bremen und Luis Derfert für Hertha BSC und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit dem VfB Stuttgart gegen Schalke 04.
Batman hat Robin, Sherlock Holmes hat Dr. Watson und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. +90 on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wir machen weiter mit der Partie VfB Stuttgart gegen Schalke 04 an diesem 20. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Bei mir zu Gast vom Brustring-Talk, einem VfB Stuttgart-Podcast, Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Ja, der VfB. Ne? Letzte Woche mit Jasmin drüber gesprochen, über die Rolle von Mario Gomez, wie sie interpretiert wird, was es vielleicht für Auswirkungen auf den Verein haben kann. Dann in Mainz eine, ja, wie ich finde, doch bittere 2-3 Niederlage, die glaube ich, dir ordentlich wehgetan hat, oder?
Total. Also vor allem die Art und Weise. Das ist ja immer dieser berühmte Spruch, dass du kannst verlieren, das ist immer die Frage, wie du verlierst. Und das war letzten Samstag von allem zu wenig. Also der Einsatz hat nicht gestimmt, der Wille hat nicht gestimmt. Und genau das Gegenstück hast du einfach bei den Mainzern gesehen. Die wollten das Ding gewinnen und damit waren sie uns allein schon dadurch überlegen und haben das am Ende auch absolut verdient gewonnen.
Was ist das, was du am meisten vermisst hast, gerade dann in der Phase, als es wirklich ja darum ging, dieses Spiel dann auch zu gewinnen und als es dann in die Binsen ging?
Was vermisst man? Also
man hat ja immer sowas. Ne? Also ist es vielleicht, weil gerade wenn man gegen Mainz spielt, das ist natürlich körperlich. Ja, also gegen Mainz zu spielen, das macht keinen Spaß. Hat dir das vielleicht gefehlt, da mal gegenzuhalten oder ist es was anderes gewesen vielleicht?
Das sind ja, wie gesagt, oft werden diese Tugenden gefordert, ja? Also wo man sagt, hey, da muss mal einer dazwischen gehen, da muss man mal reingrätschen, da muss man einfach den Willen, den diese ganzen Sachen, das hat einfach komplett gefehlt. Das ist so eine Einstellungsgeschichte, die laufen auf dem Platz, du hast nicht das Gefühl, da wird um den letzten Ball bedingungslos gekämpft, da wird mal vielleicht auch einer weggekrätscht, wo man sagt, ich zeige euch jetzt erstmal arg viel weiter, als was ihr sich bis zur Strafraummitte kommt ihr heute nicht. Und diese ganzen Sachen haben komplett gefehlt. Also einfach wirklich dieser Wille, der Wunsch, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und es ist einfach ein brutal wichtiges Spiel gewesen. Mainz stand, glaube ich, 3 Punkte hinter uns. Ich habe die Tabelle jetzt nicht im Kopf. Und dann gehst du da so rein und das ist absolut unverständlich.
Wie ist aktuell die Lage beim VfB? Ne? Wir haben tatsächlich ja vor der Winterpause mal darüber gesprochen, wie sicher ist eigentlich der Job von Hannes Wolf? Ich war ja sehr überrascht, dass du gesagt hast damals, so sicher ist das gar nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir in der Sendung waren dann in dem Spiel. Da sagte das auch. Und jetzt war Hannes Wolf ja im Sportstudio letzte Woche. Und da kam dann dieser Kommentar, dass Michael Reschke sich mit ihm zusammensetzen will, um Taktik und also irgendwas zu besprechen auf jeden Fall. Und das klingt für mich, da schrillen bei mir die Alarmglocken. Wenn jemand von oben mir sagen will, als Trainer, wie wir hier eine Ausrichtung gestalten und sowas, da fange ich schon an zu schwitzen an den Fingern und würde mir Gedanken machen, was da passiert. Ist deine Sorge, dass das mit Hannes Wolf nicht mehr lange dauern wird, auch immer noch da?
Die wird leider gerade immer so ein bisschen größer. Okay. Es ist nicht nur wegen der Aussage von Reschke, wobei man sagen muss, dass die intern darüber reden. Vollkommen in Ordnung. Das gehört auch zum Job von Reschke. Nur damit darf ich nicht in die Öffentlichkeit treten. Na, da muss ich meine Klappe halten, muss sagen, Hannes, wir sollten mal sprechen. Hm. Das machst du unter vier Augen oder wer auch immer da noch mit zu dem Team dazugehört. Aber damit gehst du nicht an die Öffentlichkeit. Also das war definitiv ein Fehler. Das ist generell bei Reschke so. Wenn er in die Öffentlichkeit tritt, ist es manchmal nicht so arg glücklich, habe ich das Gefühl. Und Hannes Wolf hat heute auch auf der Pressekonferenz dazu gesagt, weil er wurde genau dahin gefragt, wie das bei ihm angekommen ist. Da meinte er schon, ja, im ersten Moment schluckst du da schon. Weil, wie du genau sagst, das ist genau der Eindruck, der natürlich da nach außen entsteht ist. Da fängt jetzt jemand an, schon langsam an deinem Stuhl zu sägen. Ja. Und genau, den Eindruck kann man nämlich eben so leider jetzt ein bisschen bekommen. Und ich denke, die nächsten Wochen muss was passieren. Also das heißt, die Mannschaft muss sich anders präsentieren. Und wir brauchen natürlich auch die Punkte, weil sonst wird es langsam für Hannes Wolf leider auch Woche für Woche einfach enger.
Hat man denn irgendwie das Gefühl, dass, und du bist ja näher da dran auch, dass das mit Hannes Wolf und Michael Reschke nicht funktioniert?
Beide haben jetzt die Woche immer wieder betont, dass die Zusammenarbeit, ja, das dass es ganz toll ist und sympathisch. aber ja, ich meine, was willst du denn sagen? Du kannst ja nicht, weder der eine noch der andere können sich hinstellen, du, ich komme mit dem anderen überhaupt nicht zurecht, der geht mir voll auf den Sack. Ja. Das kannst du ja nicht machen. Also so gesehen, das ist professionell, dass beide sagen, dass es ganz toll ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die schon unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie der VfB in Zukunft aussehen könnte.
Okay. Blicken wir mal ein bisschen zusammen auf euren Gegner, Schalke 04. Du beobachtest die Bundesliga auch und immer auch für euren Podcast, den Brustring Talk, auch den nächsten Gegner. Ja, die Sache mit Leon Goretzka, ne, die hat natürlich ganz Fußball-Deutschland irgendwie umgetrieben. Du wirst ja auch so ein bisschen deine Meinung dazu wahrscheinlich haben. Es ist halt so eine Situation, gerade für einen Verein wie Schalke 04, auch wenn der Spieler davor noch sagt, ich verlängere den Vertrag, wenn die Bayern anrufen, dann ändert sich immer alles. Ja, und da überlegt man sich natürlich zweimal, was passiert. Und er hat sich halt dazu entschieden, nicht beim FC Schalke 04 zu verlängern und den Weg dann im Sommer zu Bayern München zu gehen. Dafür hat er die Quittung kassiert seitens der Fans. Aber, wo wir ja gerade dabei waren, mit den Äußerungen, die Vereinsoffizielle in der Öffentlichkeit machen, die man vielleicht lieber nicht machen sollte. Wie hast du das denn als Stuttgart-Fan oder als Fußballinteressierter aufgenommen, als Clemens Tönnies bei Vontora auf Sky gesagt hat, mein Fanherz sagt, du würdest das Trikot des FC Schalke nie mehr tragen. Kann man sowas tatsächlich trennen, Fanherz und ja eigentlich Zampano des Vereins?
Das ist ähnlich wie die Außendarstellung von Reschke. Verdammt unglücklich. Hm. Also sowas würde ich als Präsident einfach nicht machen. Und vor allem, ich denke, Tedesco wird in dem Moment gedacht haben, das ist jetzt nicht dein Ernst, was du da von dir gibst. Weil den Fans spricht es natürlich aus der Seele. Ja, klar. Der Fan sagt, Mensch, super, das ist ein Schalker, der sieht es genau wie wir, der sollte gar nicht mehr spielen. Und Tedesco sieht halt einfach den Spieler und er sagt, ja, ich habe noch 15 oder 16 Spiele und ich brauche den Jungen.
Ja.
Das ist auch eher sehr unglücklich. Ich kann ihn verstehen aus der, sag mal, Emotion raus oder mit Sicherheit auch aus der Enttäuschung raus. Aber da sollte er auch Profi genug sein, genau wie ein Reschke. Und solche Sachen bringe ich nicht in der Öffentlichkeit.
Was ich mich halt gefragt habe, und ich hätte das auch gerne mit einem Schalker diskutiert, aber leider hatten heute alle keine Zeit. An dieser Stelle bitte auch herzliche Grüße an Hassans Corner. Hassan, komm schnell wieder auf die Beine, werd schnell wieder gesund.
Unbedingt, auch von meiner Seite aus, alles Gute dir.
Ist immer wichtiger als alles, auch wichtiger als der Fußball, deswegen komm schnell wieder auf die Beine, Junge. Das so kurz vor dem Spiel zu machen. Und man hat sich in den letzten Jahren auf Schalke wirklich was aufgebaut. In den letzten 2 Jahren, muss man sagen, auch durch die Ruhe, weil Clemens Tönnies einfach nichts gesagt hat. Und dann macht er das genauso vor dem Spiel gegen Hannover 96, dass sich angefühlt hat wie eine Niederlage. Ja, kurz vor Schluss dieses 1:1 zu kassieren beim FC Schalke 04 läuft es nicht so ganz rund. Es war nicht ganz unverdient, dass Hannover 96 da 1:1 gespielt hat. Und der VfB ist zu Hause, kann man sagen, eine Mannschaft, die es auch Mannschaften, die in Anführungsstrichen höherklassiger zu sein scheinen, schwer machen kann. Leverkusen hat das ja auch erfahren und ich war ja auch da. Das war kein einfaches Spiel für Bayer. Was lässt dich optimistisch reinschauen, dass es gegen Schalke 04 mit einem Dreier klappen kann, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen, Martin?
Also das eine wäre mit Sicherheit eben, dass es ein Heimspiel ist, aber das ist eigentlich auch gerade fast das Einzige, was einen ein bisschen positiv stimmen kann. Weil die Richtung, die wir die letzten Spiele eingeschlagen haben, und da gehört jetzt eben nicht nur das Mainz-Spiel dazu, sondern letztendlich auch die 3 Punkte gegen Hertha, die wir gewonnen haben. Das waren zwar am Ende 3 Punkte, aber es war wirklich spielerisch überhaupt nicht überzeugend. Das Tor war letztendlich ein Eigentor. Ein von den Toren in Mainz war auch ein Eigentor. Das heißt, es krankt weiterhin an unserer Offensive. Ich hoffe einfach, dass mit aktuell 55.000 im Rücken, dass das dann halbwegs wieder den bisschen Auftrieb gibt oder das bisschen Auftrieb gibt, dass sie eben besser spielen, dass sie auch wieder ein bisschen mehr kämpfen. Mein Freund Aogo hat ja auch gemeint, so ein Spiel wie in Mainz wird nicht nochmal passieren, wobei ich sage, ja, warum passiert sowas überhaupt? Und mal gucken, ob diesen großen Worten von ihm oder auch von anderen dann wirklich die Taten folgen. Also das sind meine einzigen 2 Hoffnungen, dass die Mannschaft sagt, okay, so können wir uns nicht nochmal präsentieren und sich wirklich versucht, am Riemen zu reißen und dass es dann eben ein Heimspiel ist.
Schalke 04 wird sich auch nochmal verstärken mit Abdulrahman Baba, der schon mal auf Schalke gespielt hatte und ausgeliehen war vom FC Chelsea, jetzt wieder ausgeliehen werden soll. 2016, 2017 war das ja bereits. War zum Medizincheck schon in Gelsenkirchen. Bis wann er dann bleiben soll, das ist noch nicht klar. Vielleicht wird es ja auch was mit einer Kaufoption. Hat auf Schalke auf jeden Fall gute Leistung gezeigt, wird der Mannschaft weiterhelfen und natürlich noch nicht gegen den VfB Stuttgart. Da muss man sagen, beim FC Schalke 04, Stamboli, vielleicht wieder jemand für die Defensive, musste ja ein bisschen aussetzen die letzten Spiele, jetzt vielleicht wieder ein Kandidat für die erste Elf. Und dann muss man schauen, was Tedesco vorne macht. Ja, vielleicht mal Goretzka wieder auf die Bank setzen. Piazza wird sich wohl jetzt erstmal festgespielt haben. Und dann ist die Frage, Konoplyanka wieder rein, eventuell ein anderer raus, Embolo vielleicht von Anfang an. Also es ist spannend, spannend bleibt es auch beim VfB. Natürlich die allererste Frage, ist Chadrak Akolo wieder spielberechtigt?
Der sei wohl wieder spielberechtigt, ja, das hat sich dann die Woche noch gelegt oder
das
wurde
ist ja
dann
auch
noch
ein Ding, ne?
Geklärt. Unfassbar, also es ist wirklich unfassbar und die Schuld oder der Fehler muss wohl eher, denke ich, wirklich auf VfB-Sicht Seite liegen, weil sonst hätte man da sich stärker beschwert und noch mehr, also quasi sich über die DFL beschwert, wenn denn der Fehler dort gewesen wäre. Und das ist natürlich auch eine ganz bittere Nummer, ja. Also du hast das wichtige Spiel in Mainz und ich glaube, der einzige Spieler, der bei uns 4 Tore geschossen hat, fehlt. Also jetzt nicht, dass er nicht ersetzbar gewesen wäre, aber es war schon, wo du sagst, das kann jetzt nicht wahr sein. Bei dem Spiel, der fehlt auch noch. Aber der ist gegen Schalke wieder dabei, ja.
Okay, und ansonsten noch irgendwelche Wechsel, die anstehen. Badstuber fällt wohl aus. Gomez wieder fit?
Genau, Gomez wurde heute als fit zurückgemeldet. Okay. Und da gehe ich auch hundertprozentig davon aus, dass er spielt. Badstuber hat sich wieder verletzt. Aktuell ist noch nicht abzusehen, wie lang. Also war heute noch keine Prognose zu hören, wie lange ausfällt. Und Ginczek kann spielen, aber wird er auf jeden Fall erst eingewechselt werden, weil Aussage Wolf, es wird nicht über 90 Minuten bei ihm reichen.
Okay, dann wollen wir das Ganze mal tippen. Der VfB Stuttgart empfängt Schalke 04. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzutippen bei unserem Kick-Tipp-Spiel meinsportradio.de/tippspiel. Ihr könnt an diesem Wochenende auch wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht und vielleicht zu den glücklichen Gewinnern zählt. Martin, was glaubst du, wie geht's aus?
Ich habe eine gute Nachricht für alle Schalker. Und zwar, nachdem ja euer Saisonauftakt nicht so gut war, kommt der VfB Stuttgart, das ist der perfekte Gegner. um leider einen Auswärtstreier zu holen. Und ich denke, es wird sogar eine recht bittere Niederlage für uns werden, irgendwas in Richtung 1-3 oder 0-3. Okay. Ich sag mal 1-3.
Du erinnerst dich an das Spiel gegen Borussia Dortmund, ne?
Wo wir hier vorher gesprochen haben. Ich weiß. Aber diesmal, ich sehe leider gerade noch nicht den positiv Hoffnungsschimmer, der mir einen halben Dreier bescheren könnte.
2-1 für den VfB Stuttgart. Das ist mein Tipp. Ich glaube, dass Schalke 04 langsam aber sicher in eine Krise schlittert. Und das muss angefeuert werden durch den VfB Stuttgart. Ne? Und deswegen 2-1. Das hat gegen Dortmund auch schon gut funktioniert.
Ich zähle auf dich.
Dankeschön. Martin war das vom Brustring Talk, einem sehr empfehlenswerten VfB Stuttgart Podcast. Hört ihn auf jeden Fall mal an. Tu_vor_tu, wenn ihr Martin bei Twitter folgen wollt. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit dem Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen Mainz 05. Bleibt dran.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Das letzte Spiel der ersten Halbzeit hier im Bully-Special zum 20. Bundesligaspieltag auf meinsportradio.de ist Bayern 04 Leverkusen gegen Mainz 05. Mein Name ist Kevin Scheuer und schön, dass ihr reinhört. Und ich begrüße zwei neue Gäste mal wieder hier im Bully-Special zu Gast. Ich freue mich sehr für Bayern 04 Leverkusen. Stefan Zillis, auch Zillo genannt. Hallo Zillo.
Grüß dich.
Und für Mainz 05, kein ausgewiesener Mainz-Fan, aber dadurch, dass er ja sehr nah dran wohnt und sehr viel mitbekommt und sich auch sehr dafür interessiert, Sebastian Haug vom Zeitlupenwissen. Hallo Sebastian.
Ja, grüß dich und ich habe mich natürlich auch extra für dich schlau gemacht.
So, wunderbar. Dann kannst du mir jetzt vielleicht erzählen und ich hoffe, dass du mir die Antwort liefern kannst. Wie muss ich Mainz 05 einschätzen?
Wie du sie einschätzen musst.
Ja,
einschätzen ist ja immer eine sehr subjektive Sache. Auf jeden Fall ist es so, dass man mit ein bisschen Schwung jetzt aus der Winterpause rausgekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel deutlich besser geworden ist, dass man ja einen besseren Zug nach vorne einfach bekommt und nicht mehr so das Problem hatte, was man ja über weite Teile der Hinrunde hatte, dass man Schwierigkeiten hat, überhaupt in Tornähe zu kommen und da irgendwie Chancen zu generieren. Das klappt jetzt deutlich besser. Vor allem hervorheben müsste man da Gerrit Holtmann, der tatsächlich sich relativ gut entwickelt und unter Schwarz da scheinbar auch eine ganz gute Rolle zu spielen scheint und ja, maßgeblich auch am Spielaufbau beteiligt ist. Vor allem jetzt auch im letzten Spiel gegen den VfB war das deutlich sichtbar, was ja mehr oder weniger eine Wasserschlacht oder Schneeschlacht oder zumindest Schlammschlacht gewesen ist. Also der Platz war nicht sonderlich gut dafür geeignet, einen schönen Fußball zu spielen. Das hat man dem Spiel leider auch angesehen. Trotzdem war es eine packende Partie mit vielen Toren, das dann am Ende zwar glücklich, aber auch verdient für die Mainzer ausging.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass den Mainzern sowas wie Konstanz total abgeht. Ich meine, logischerweise, sonst würden sie nicht im Abstiegskampf sein. Das ist ja irgendwie völlig klar. Aber trotzdem, ich kann es einfach, für mich, Sandro Schwarz, das ist für mich auch irgendwie so ein Trainer, den mag ich einfach nicht. Ja, ich sag's einfach ganz offen, ich mag Sandro Schwarz nicht. Ich finde ihn irgendwie unangenehm und ich finde auch seine Art und Weise, Fußball zu spielen, unangenehm. Das sage ich bei allem Respekt, wie man so schön sagt, aber es ist einfach so. Wie ist denn diese Art und Weise, Fußball zu spielen, von ihm überhaupt ja greifbar? Was ist seine Handschrift, weißt du's?
Ja, ich glaube, im Moment hat er tatsächlich noch ein bisschen Schwierigkeiten, seine Handschrift zu entwickeln. Er hat natürlich viele Probleme, dass ihm immer wieder Leute auch durch Verletzungen ausfallen. Er muss viel rotieren, hat aber mittlerweile auch festgestellt, dass er mit der Dreier- respektive Fünferkette ganz gut fährt. Die Defensive, ja, macht sich langsam. Da ist natürlich auch das Problem, dass immer mal wieder gewechselt wird. Aber gerade wenn Diallo oder Hack war im letzten Spiel nicht so gut, aber vor allem Diallo ist da tatsächlich auch ein Fixpunkt in der Abwehr. Ist natürlich schwierig. Es sind ein paar Leute, vor allem in der Hintermannschaft dabei, wo ich sagen würde, ja, die sind jetzt vom Niveau her nicht unbedingt so das oberste Regal. Trotzdem, denke ich, könnte man da einiges draus machen. Und Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Schwarz da auf einem guten Weg ist. Er hat ein bisschen Anfangsschwierigkeiten gehabt, hat ein bisschen Probleme gehabt, sich zu finden und sein System zu finden und ein System zu finden, dass die Mannschaft auch spielen kann. Aber das funktioniert jetzt immer besser, auch in der Offensive hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Muto jetzt so richtig aufblüht, dadurch, dass er jetzt mit Ucha so ein bisschen Konkurrenz auch hinter sich sitzen hat. Also dieser Konkurrenzkampf auf der Position scheint der Mannschaft insgesamt auch relativ gut zu tun. Und also wie gesagt, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man da auf einem guten Weg ist. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass unten im Abstiegskampf einige Mannschaften das Gefühl vermitteln, dass sie auf einem guten Weg sind. Von daher würde ich sagen, es wird schon trotzdem noch knapp für die Mainzer. Aber ich habe auch vor der Saison eigentlich schon relativ viel von Schwarz gehalten und hatte so das Gefühl, dass der auch als Typ in die Mannschaft reinpasst und zu dem Verein auch passt. Jetzt gab es natürlich im Umfeld von Mainz auch immer wieder ein bisschen Querelen und auch in der Führungsriege von Mainz ein bisschen Querelen. Das hat sich ja jetzt hoffentlich so ein bisschen gelöst. Es gab ja jetzt unter der Woche die Neuwahlen für die Präsidentschaft. Und Stefan Hofmann hat da überraschenderweise im ersten Wahlgang schon die absolute Mehrheit auf sich vereinen können, der ja bekannt ist in Mainz dadurch, dass er über lange Zeit das Nachwuchsleistungszentrum geleitet hat und die Nachwuchsarbeit maßgeblich geprägt hat. Und ich denke mal, er ist der richtige Mann an dieser Stelle, um da jetzt auch vom Umfeld her ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Und ein ruhiges Umfeld färbt meiner Meinung nach auch sehr stark auf die Mannschaft ab. Und ich denke mal, man hat sich auf den Abstiegskampf eingelassen. Man hat sich aber auch darauf eingelassen, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und das könnte zu einer ganz guten Mischung werden, die dazu führt, dass es möglicherweise im Abstiegskampf für die Mainzer ganz gut ausgeht.
Ruhe im Verein, Zillow. Ist das auch so die große Stärke, die die Bayer Leverkusen dazu verhilft, mit 31 Punkten nach 19 Spieltagen auf Platz 2 zu stehen? Wir klammern jetzt einfach mal aus, dass insgesamt vier Vereine 31 Punkte haben. Wir haben einfach das beste Torverhältnis, das muss man einfach mal anerkennen. Aber wir haben auch eine unglaubliche Ruhe im Verein. Und ich finde, das ist natürlich nebst Heiko Herrlich mit die größte Stärke, oder?
Absolut, absolut. Ich glaube, das unterscheidet uns auch von Mainz in dem Moment, weil Heiko Herrlichs Aufgabe war jetzt nicht unbedingt, als er die Mannschaft übernommen hat, denen das Fußballspielen beizubringen. Das können die alle. Wir haben gute Fußballspieler, wir haben sehr gute Fußballspieler, wir haben hervorragende Fußballspieler. Das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von Mainz 05. Und was Heiko Herrlich letzten Endes machen musste, war die Mannschaft wieder zum Leben zu erwecken. Die Mannschaft war zerrüttet, war zerrissen nach der katastrophalen Saison. Der Verein hat reagiert mit gewissen Transfers. Es war wieder Ruhe da und Heiko Herrlich musste Aufbauarbeit leisten, Motivationsarbeit, den Teamgedanken wieder schaffen. Ja, und hat der Mannschaft wieder Leben eingehaucht. Wieder erwarten, bis jetzt sehr, sehr gut gelungen. Ja. Also mir gefällt das sehr, sehr gut.
Absolut. Ja. Also muss glaube ich auch, am Anfang der Saison waren wir alle ein bisschen vorsichtig, was Heiko Herrlich anging. Hat aber oft jetzt auch gemerkt, dass er bereit ist, seine eigenen Fehler auch einzugestehen und schafft es wirklich auch aus Spielen, die vielleicht individuell ein bisschen schwerer waren. Und wir haben, Leverkusen hat zumindest auch das nötige Glück, ne? Also gegen Hoffenheim zum Beispiel. Ich finde, dieses 4:1 täuscht darüber hinweg, dass Hoffenheim Chancen hatte, zu Beginn des Spiels schon Tore zu schießen. Die haben sie alle nicht genutzt. Ja. Dann am Ende nutzt Leverkusen die Chancen, die sie bekommen. Und ja, vor allem Leon Bailey ist natürlich da der Kingpin, wenn man so will, ne?
Ja, und das waren halt genau die Dinger, die wir letztes Jahr haben liegen gelassen oder verloren haben. Und da haben wir jetzt angesetzt, da sind wir ein Stück weit abgebrühter geworden. Nichtsdestotrotz ist es für mich irgendwie immer noch nicht so wirklich greifbar. Heiko Herrlich hat die Mannschaft übernommen, hat den wieder einen Lebenshauch eingefügt da und von der Motivation her nach vorne gebracht. Allein auch, wie der Mann mit Medien umgeht. Nimm die Schwalbe in Gladbach, dieser komplette Totalaussetzer. Guck mal, wie der da mit den Medien umgegangen ist. Der gibt denen überhaupt gar keine Angriffsfläche. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch nicht gewohnt unterm Bayerkreuz. Der sagt einfach, ich muss da mit meinen 40 Jahren stehen bleiben. Mein Sohn hat sich auch noch drüber lustig gemacht. War ein Riesen-Fauxpas, Punkt. Ja? Mhm. Wenn man dann aber an die Decke geht und dann auf den Zug mit aufspringt, wie die Medien dann ganz gerne hätten, dann wäre die Sache vielleicht auch noch mal ganz anders ausgegangen, sondern wäre noch medial noch mehr zerrissen worden. Was jetzt aber letzten Endes ja Gott sei Dank nicht der Fall war, weil er einfach klar und menschlich und sachlich, und so kommt der auch rüber, wenn du mit dem redest, der ist dir auf Augenhöhe, der hört dir zu, und ich glaube, so begegnet der auch der Mannschaft, jedem Einzelnen, vom Zeugwart hoch bis zum Manager.
Ja.
Das ist einfach ein Mensch.
Absolut, ja. Absolut. Und das ist halt auch die Stärke, die man braucht. Mainz 05, Sebastian, wie sieht es da personell aus vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen?
Ja, ich hatte eben schon angedeutet, Schwarz hat da scheinbar so langsam seine Formationen gefunden. Ich denke mal, in der Innenverteidigung, Diallo wird gesetzt sein. Jean-Barmin spielt ja jetzt auch eine Etage weiter hinten, seit Nigel de Jong auf die Sechserposition gesetzt wurde. Ja, dann ist halt die Frage, Hack war nicht so überzeugend tatsächlich, ob dann eventuell Bell aufgestellt wird. Auf der rechten Seite gibt es noch ein Problem, da ist Serda angeschlagen, hat muskuläre Probleme. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis Sonntag, aber wenn er nicht wieder fit wird, dann ist halt die Frage, ob De Blasis oder Maxim das übernehmen. Ich persönlich würde ja eher für De Blasis plädieren, weil der, glaube ich, eher einer ist, der, oder also die Zahlen geben das zwar nicht her, aber so gefühlt ist er einer, der stringenter irgendwie nach vorne spielt. Und ich denke mal, das wird das Mittel der Wahl sein gegen Leverkusen, dass man da auf schnelle Konter setzt. Und bei, vorne Muto und Quaison da in Position zu bringen.
Bei Bayer 04, Zillow, schöpfen aus dem Vollen. Es gibt keine Verletzten.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja aus dem Vollen schöpfen. Ja,
theoretisch, Jurchenko ist wieder Mannschaftstraining und Frei jetzt auch, aber die sind natürlich noch keine Option. Trotzdem, nee. Ich glaube, die Königsfrage wird sein, Vierer- oder Dreierkette, was wäre dein Favorit gegen Mainz?
Ich würde genauso auflaufen wie gegen Sinsheim, also wie in Hoffenheim.
Ja, würde ich glaube ich auch machen.
Ich würde da gar nicht großartig was drum experimentieren, personell verändern. Wer merkt, dass seine Rechnung irgendwie nicht aufgeht, das hat er auch oft genug bewiesen in der laufenden Saison, dass er auch innerhalb, also während eines Spiels, da durchaus in der Lage ist, da zweimal umzustellen. Also da beweist er auch ein glückliches Händchen und ein gutes Gefühl, das funktioniert.
Ja. Mal gucken, wie gut
es ist. Ich gehe da ohne Angst rein, ja.
Ist auch im Grunde genommen meine Einstellung. Mal schauen, wie gut das funktioniert gegen Mainz. Sebastian, was glaubst du, wie geht das Spiel aus? Tipp's mal.
Ja, also ich, Leverkusen ist ja jetzt auch nicht unbedingt berühmt für ihre gute Abwehrarbeit. Von daher tippe ich mal auf einen wunderschönen Schlagabtausch, wie wir es auch letzte Woche schon gesehen haben, mit einem 3-2 Heimsieg für Leverkusen.
Okay. Zello?
3-0.
Ja, ich auch. 3 Tore Abstand, aber 4-1. 4-1 für Bayer Leverkusen. Das Torverhältnis muss ja ausgebaut werden, weil das wird am Ende, glaube ich, das Zünglein an der Waage sein im Kampf um die Champions League, egal für welche Mannschaft. Vielen Dank an Stefan Zillis für Bayer Leverkusen, Zillow 1904 bei Twitter und an Sebastian Hauk vom Zeitlupenwissen. Ihm könnt ihr folgen unter Le Hauke, richtig, ne?
Ja, genau.
Wunderbar. Bei Twitter und natürlich @Zeitlupenwissen. Auf jeden Fall mal reinhören. Toller Podcast, war ich auch vor der Winterpause zu Gast. Ja, die Ausgabe war natürlich besonders gut. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden und wir machen in der kurzen Pause weiter mit Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Es geht los mit der zweiten Halbzeit hier im Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir machen weiter mit dem Niedersachsen Derby. Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Und für den VfL habe ich mir natürlich den Mann eingeladen, der mir sehr viel über den VfL sagen kann. Und zwar Lars Vollmering vom Wölferadio. Hallo Lars.
Hi Kevin.
Dieses Spiel gegen Hannover 96, ne, das ist ein sehr besonderes Spiel, ein sehr wichtiges Spiel, glaube ich auch, denn ja, gerade nach den letzten Wochen sehnt man sich doch wieder nach dieser gewissen Konstanz beim VfL Wolfsburg, auch wenn es unentschieden waren, aber ja, und vor allem nach einer Serie, denn wenn wir mal in den Tabellenkeller gucken, das kann jetzt ruckzuck gehen und ich sage immer so, dieser kleine erste FC Köln, der dann noch auf alle anderen irgendwie gefühlt zukommt, macht das Ganze nicht unspannender, aber eben auch nicht unhektischer für die Mannschaften da unten. Wie ist es da beim VfL aktuell bestellt?
Ja, das hast du ganz richtig beschrieben. Ich habe auch lustigerweise gepostet die Tage. Ich freue mich schon auf das Relegations-Playoff mit dem HSV am, ich glaube, drittletzten Spieltag mit dem Köln am letzten Spieltag, sind die letzten beiden Heimspiele, die wir haben. Mhm. Also da könnte es nochmal richtig zur Sache gehen. Ja, Spaß beiseite, das ist natürlich eine Situation, wo ganz, ganz viele Fans so ein kleines Déjà-vu bekommen und natürlich auch die Stimmung nicht zum Besten ist, gerade nach so einem Spiel wie gegen Frankfurt am vergangenen Wochenende, wo ja die Mannschaft eigentlich alles schuldig geblieben ist. Und jetzt muss man halt mal schauen, dass man, wie du sagst, tatsächlich auch mal eine Serie startet. Sportdirektor Olaf Rebbe hat es auch ausgerufen, sozusagen, die nächsten drei Spiele sind Knackpunktspiele. Und wenn man da nicht, na, ich sag mal, 6 Punkte holt aus den 3 Spielen, dann brennt ein bisschen mehr als nur der Baum beim VfL, glaube ich.
Hat man durch den Abgang von Mario Gomez mehr verloren, als man sich da vorher gedacht hat?
Ich habe es in der Vergangenheit schon mal gesagt, ich glaube sportlich gar nicht so sehr, weil er hat auch nur ein Saisontor gemacht bei uns in der Hinrunde. Gut, er war auch lange verletzt, aber das wiegt nicht so schwer wie die Persönlichkeit. Und das hat ja Divock Origi unter der Woche auch nochmal gesagt, in der Sportbild, glaube ich, dass ja er so die größte Persönlichkeit im Kader war. Und dieses zu kompensieren, gerade wenn du bei einer Mannschaft, ja, oder wenn du einer Mannschaft zuschaust, die immer damit ringt, mit dem Thema Mentalität und Identifikation und Einsatz, Leidenschaft etc., wo man diese Eigenschaften nicht immer sieht auf dem Platz, dann kann es sein, dass ein Spieler wie Mario Gomez schmerzlich vermisst wird, vor allen Dingen wegen seiner Rolle abseits des Platzes. Und ich weiß nicht, ob diese Lücke, die Mario hinterlassen hat, dann auch schon gefüllt worden ist, der dann auch vielleicht intern mal eine klare Ansprache hält. Das kann ich nicht so beurteilen. Letztendlich heißt es, dass man diese ganzen Sachen in den Griff bekommt und dass man auch sozusagen positiv jetzt auch nach Hannover fährt und positiv gestimmt hat. Yannick Gerhardt hat das gesagt, dass der Trainer eine klare Ansage gemacht hat, aber dann letztendlich auch positiv geworden ist. Muss er ja auch, kann er da nicht in Sack und Asche gehen, sonst wird das gar nichts in Hannover. Aber das ist das Gebilde VfL ist ein bisschen angeknackst im Moment.
Diese Kapitänsdiskussion, ne, das ist auch sowas, was mich noch ganz persönlich interessiert. Wir haben ja vor dem ersten Rückrundenspiel darüber gesprochen, wer wird jetzt eigentlich Kapitän? Maximilian Arnold war ja dann, oder wirkt zumindest auf mich, dass man auch so quer liest, so ein bisschen auch als Wunsch der Fans. Ja, aber es war dann Paul Verhaag. Und bislang hat sich da auch nichts dran getan. Maximilian Arnold tut sich da ja auch irgendwie bedeckt und sagt, das ist ihm eigentlich auch egal. Aber Also ist die Kapitänswahl so richtig? Ist es so okay?
Also es ist eigentlich noch ein Stückchen komplizierter, weil nach dem Weggang von Mario Gomez ist Ignacio Camacho eigentlich der Kapitän.
Genau, ja, der ist auch noch
Camacho,
da.
Camacho ist aber verletzt. Ja. Und der Stellvertreter ist Paul Verhaag von Anfang an gewesen in dieser Saison. Also sprich, wir hatten eine Reihenfolge unter Jonker, glaube ich, noch festgelegt mit Gomez, mit Verhaag und mit Gomez, mit Camacho und Verhaag. Jetzt komme ich selber schon durcheinander.
Versteht auch keiner.
Und danach kam dann Maximilian Arnold und auch Josor Gilavogi. Das hat sich natürlich jetzt dann ein bisschen verschoben, dadurch, dass Mario weg ist, Camacho verletzt, deswegen trägt Verhaag die Binde, Maxi ist Stellvertreter und Josua an der 3 sozusagen, und dann, wenn Camacho wieder fit ist, wird das zurückgedreht mit dem Hinweis von Martin Schmidt, dass er sich das in der Saison jetzt auch nochmal anguckt und wer da sich sozusagen hervortut, dann kann sich auch in der Kapitänsaussage oder Kapitänswahl nochmal was verändern. Angeblich ist es in der Mannschaft kein Thema. Es ist ein großes Thema bei den Fans, oder war es letztendlich auch. Du hast es angesprochen, Maximilian Arnold war der Wunsch. Ich glaube, gab es auch eine Umfrage, wo über 60% gesagt haben von den ganzen Kandidaten, bitte, es soll Maxi machen. Aber
Max.
Unter Max, ja, richtig, bitte. Entschuldigung, er möchte ja Maxi genannt werden, genau. Und Maximilian, mhm, ist ja auch okay, aber er sagt auch gleichzeitig, Maxi wird da nicht wieder los in diesem Leben. Aber diese Kapitänsfrage ist, hoffe ich jedenfalls, tatsächlich eher ein Problem, was die Fans sehen und die Mannschaft nicht so, wenn die Persönlichkeiten da unumstritten sind, die da jetzt dann auch Führungsverantwortung übernehmen sollen. Ich hoffe, das tun sie intern auch, weil das ist dann auch wichtiger als derjenige, der die Binde trägt. Was ein bisschen unglücklich war aus meiner Sicht, ist, dass großartig eine Entscheidung angekündigt war vor dem Dortmund-Spiel nach dem Motto, ihr werdet alle sehen, wer Kapitän ist, wer dann gegen Dortmund aufläuft. Mhm. Und hinterher, ja, ist es dann alles so geblieben. Dann hätte man es auch gleich sagen können, du, ich ändere nichts. Oder Leute, wir ändern nichts und es bleibt alles so und wir gucken dann mal zum Ende der Saison beziehungsweise zur nächsten. Das hätte man vielleicht ein bisschen, ja, schlauer machen können. Aber wie gesagt, ich sehe die gesamte Mannschaft momentan in der Pflicht und nicht nur einen Spieler. Und Paul Verhaag spielt eine solide Saison bislang und hat es auch aufgrund seines Alters verdient, Kapitän zu sein, glaube ich auch. Ist jetzt auch keine schlechte Wahl in dem Zusammenhang. Und den Karren, der da jetzt so ein bisschen festgefahren ist und in den Dreck gefahren wurde, den kannst du auch nur wieder jetzt gemeinsam tatsächlich da rausziehen. Und dann nehme ich die Spieler mit rein, die Verantwortlichen, aber auch natürlich die Fans.
Gegen Hannover 96 zu spielen, das ist vor allem keine schöne Aufgabe, wenn man das Spiel lange offen hält. Das ist so ein bisschen das Stehaufmännchen der Liga, wenn man will. Gegen Leverkusen mehrmals zurückgekommen, gegen Mainz zurückgekommen, gegen Schalke zurückgekommen. Gegen Schalke hat es nicht für einen Sieg gereicht, aber gegen Mainz zum Beispiel. Also man kriegt Hannover 96 nicht so richtig tot. Das ist wie so eine kleine Kakerlake, man tritt immer wieder drauf. Aber
schöner Vergleich.
Macht immer weiter. Also, ne, nicht, soll jetzt nicht despektierlich
klingen. Bist du Braunschweiger, oder?
Auf keinen Fall. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also so ein bisschen die bildliche Sprache. Es ist eine interessante Mannschaft, es ist ein interessanter Trainer, obwohl ich das nie gesagt hätte, mal über André Breitenreiter, dass es ein interessanter Trainer ist. Er schafft es tatsächlich immer wieder, die Gegner taktisch vor Aufgaben zu stellen, die sie noch gar nicht sehen. Ne? Durch Wechsel, durch Umstellungen, sehr taktisch versiert. André Breitenreiter, ja auch ehemaliger Wolfsburger. Übrigens, nette Anekdote, ich habe André Breitenreiter mal in einem Hotel in Wolfsburg getroffen und der hat mir damals ins Asterix-Buch unterschrieben. Das habe ich immer noch zu Hause liegen. Kann ich ja vielleicht mal veräußern, also wenn ein 96-Fan da Lust drauf hat. nee, aber Spaß beiseite. 96 ist sicherlich eine Mannschaft. Man hätte vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt gegen sie spielen können, aber ich glaube fast, dass diese Saison es immer schwer ist, gegen 96 zu spielen. Wie siehst du sie als Wolfsburger, auch wenn du natürlich jetzt nicht viel Positives, denke ich mal, zu sagen hast?
Nö, das will ich gar nicht mal sagen. Im Gegenteil, großes Kompliment an die Arbeit, die da in Hannover geleistet wird, insbesondere vom Trainer. Denn es ist richtig, was du sagst, er hat es geschafft, die Mannschaft immer top einzustellen, hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert als Aufsteiger. Das hat man gerade zu Beginn der Saison, glaube ich, gemerkt, die Truppe war eingespielt. Die musste sich nicht finden, sondern da wusste jeder, wo er hinzulaufen hat, mit ganz kleinen Ausnahmen oder ganz kleinen Stellschrauben, die dann noch angepasst worden sind für die Bundesliga. Aber der Kern der Truppe, glaube ich, stand soweit. Ich habe ja Hannover auch schon zweimal gesehen in dieser Saison. Einmal beim Heimspiel in der Liga, wo es unentschieden ausging, wo man eigentlich von Wolfsburger Seite das Spiel frühzeitig entscheiden muss. Und dann kam genau der Faktor, den du gesagt hast, man hat es nicht entschieden und dann kam Hannover zurück und hinterher kannst du froh sein, dass du das Spiel nicht noch verlierst. Und das zweite Mal war beim Pokalsieg, ich glaube in der zweiten Runde oder was das war, was für der VfL zu Hause gegen Hannover auch gewonnen hat, das war auch ein knappes Ding. Das hätte auch, ja, in Verlängerung, Elfmeterschießen, all das hätte dann auch passieren können. Und letztendlich hat man sich da glücklich, aber dann auch verdient unterm Strich durchgesetzt von Wolfsburger Seite aus, denn man hat dann auch gesehen, wo die Schwäche von Hannover ist oder damals zumindest lag, ob das immer noch so ist, kann ich fast gar nicht beurteilen. Wenn sie dann tatsächlich was tun müssen fürs Spiel und nicht nur destruktiv darauf warten, dass der Gegner einen Fehler macht, dann wird es nämlich sehr, sehr schwierig für jede Mannschaft. Dann ist Hannover sehr, sehr stark. Dann hat Hannover Schwierigkeiten, wenn sie das Spiel machen müssen. Und darauf setze ich es auch so ein bisschen, dass wir vielleicht mal früh in Führung gehen und dann auch die entsprechenden Konter mal setzen können. Weil das hat man dann vor allen Dingen in dem Pokalspiel sehr gut gesehen. Da fiel dann Hannover nicht mehr viel ein, um dann ins Spiel zurückzukommen.
Schauen wir noch ein bisschen auf was Personelles bei Hannover 96. Martin Harnik hat seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Ich glaube auch ein wichtiges Zeichen für den Verein, für die Mannschaft, dass auch ein arrivierter Spieler, der aktuell auf der Bank sitzt, trotzdem bei Hannover 96 bleiben will, da was mit aufbauen will. Ersetzen muss man Julian Korb, der hat die fünfte gelbe Karte bekommen. Bin sehr gespannt darauf, wie André Breitenreiter das macht. Sorg könnte nach rechts rücken und dann Eles dann zum Debüt ja zwingen eigentlich schon fast, obwohl er ja eigentlich bereit ist. Aber das ist ja das Gute, wenn man so will, bei André Breitenreiter. Man weiß nie, was es am Ende wird. Sicher ist wahrscheinlich nur, dass Niklas Füllkrug spielt. Das ist ja die Lebensversicherung von Hannover 96. Wie wird's denn Martin Schmidt angehen? Was glaubst du?
Naja, wir haben ja eine große Personalie, nämlich mit der fünften gelben Karte von Joshua Gilavogui, der uns da im Zentralmittelfeld sehr fehlen wird, glaube ich. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann gelöst wird von Martin Schmidt. Es deutet viel darauf hin, dass Yannick Gerhardt an der Seite von Maximilian Arnold spielen wird. Wer dann den defensiveren Part übernimmt, kann ich jetzt noch nicht sagen, wird wahrscheinlich dann Max sein, aber man muss auch noch mal abwarten, glaube ich. Also das ist schon eine Schwächung, weil Gilavogui in der Balleroberung schon sehr, sehr stark ist und auch zu den Persönlichkeiten und Stützen in der Mannschaft gehört. Deswegen wiegt so ein Ausfall doppelt schwer an der Stelle. Sowieso dann auch gespannt, ist jetzt Daniel Didavi wieder fit? Musste ja verletzt passen oder mit Konditionsrückstand in Anführungsstrichen im Spiel jetzt gegen Frankfurt. Dabei ist er unser Topscorer, das sagt halt auch eine Menge aus und mit ihm ist der VfL halt zumindest vorne nochmal ein Stück weit gefährlicher. Und dann wird es sehr, sehr interessant sein, ob Martin Schmidt von seinem Experiment mit dem 4-4-2-System, wie er es gegen Frankfurt probiert hat, ja, Abstand nimmt und wieder aufs gewohnte 4-2-3-1 umsteigt, wo sich die Mannschaft offensichtlich drin wohler gefühlt hat, zumindest was das Spiel nach vorne angeht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil das sind so Geschichten gewesen, die vor allen Dingen taktischer Natur den Frankfurtern sehr geholfen haben und wir denen auch so ein bisschen ins Messer gelaufen sind am vergangenen Samstag mit den zwei relativ frühen Gegentoren, die natürlich auch aufgrund von individuellen Fehlern der Innenverteidigung zustande gekommen sind, aber danach hat man so gemerkt, die Mannschaft weiß nicht so recht, wie sie reagieren soll. Und das war eigentlich so ein bisschen das Erschreckende.
Okay, dann wollen wir das Ganze mal tippen. Hannover gegen Wolfsburg. Was glaubst du, wie geht's aus, Lars?
Ja, die Spiele waren sehr, sehr knapp auch. Ich rechne nicht mit vielen Toren, ehrlich gesagt. Ich rechne auch mit keinem schönen Spiel unterm Strich. Dafür ist vielleicht auch schon die Verunsicherung zu groß von unserer Seite aus. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich darauf, dass wir da ein bisschen jetzt auch mal ein Zeichen setzen. Auswärts tun wir uns noch ein bisschen leichter. Ich tippe auf einen 1-0-Sieg für Wolfsburg.
Okay, 0-0 ist mein Tipp. Keine Tore in diesem Niedersachsen-Derby.
Nicht schon wieder unentschieden, weißt du.
Ja, Konstanz, ne? Konstanz, das große Stichwort. Was sind eure Tipps? meinsportradio.de/Tippspiel. Ihr könnt an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen oder mit dem Hashtag Bully Special bei Twitter. Ja, vielen Dank an Lars Holmering vom Wölferadio für die Teilnahme hier zur Vorschau auf Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit RB Leipzig gegen den Hamburger Sportverein. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de. Der 20. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga ist das Thema. Und wir kommen zum Spiel RB Leipzig gegen Hamburger SV. Und beide Vereine haben eine gewisse Geschichte zu erzählen an diesem Wochenende. Ich freue mich sehr, dass ich 2 Gäste begrüßen darf für RB. Ja, Kai, @aufziehvogel_le bei Twitter. Hallo Kai. Und für den Hamburger Sportverein von Indino Veritas, einen sehr empfehlenswerten HSV-Podcast, Sascha Rebiger. Hallo Sascha.
Moin.
Sascha, ich fange mit dem HSV an. Was sollen wir machen? Bernd Hollerbach ist neuer Trainer. Letzte Woche noch mit Patrick darüber gesprochen, dass es das letzte Spiel von Markus Gisdol sein wird. Ich habe ja auch für den 1. FC Köln getippt. Und es war dann auch das letzte Spiel von Markus Gisdol. Es war ja auch irgendwie klar, es musste ja was passieren. Und gerade wenn du dann gegen den FC verlierst, die ja jetzt immer näher ranrücken an den HSV, dann war Gisdol nun mal nicht zu halten. Dann ist es Bernd Hollerbach geworden. Und da dachte ich mir dann auch so, okay. Und du?
Ja, ich habe es inzwischen, also inzwischen befinde ich mich auf einem Level, wo ich sage, ich nehme es hin. Ich kann es ja eh nicht steuern als Fan und muss einfach nur nehmen, welche Krümel mir da eben auch hingeworfen werden. Und das ist in diesem Falle eben Bernd Hollerbach gewesen. Die einen rümpfen gleich die Nase, weil er eben nicht eben Erfolg hatte mit den Würzburger Kickers in der Rückrunde damals, man erinnert sich ja. Die anderen rümpfen die Nase, weil er eben wieder der eine ist, der Stallgeruch hat, was man hier in Hamburg schon nicht mehr hören kann. Ich gebe ihm erstmal eine Chance, sag ich mal so.
Na gut, klar, das ist natürlich das Spiel gegen Leipzig direkt mal die gute Bewährungsprobe für Bernd Hollerbach. Aber da kann man zumindest sagen, dass man defensiv was drauf hat.
Seitens der Leipziger oder seitens der Hamburger?
Der Hamburger.
Naja, also wir sind ja ungefähr, also wir sind ja im Grunde genau gleich schlecht, will ich mal sagen. denn Leipzig und HSV vereint ja, dass wir beide 28 Tore eingefangen haben. Also insofern sind wir da schon mal pari pari. Es ist natürlich aber so, dass, dass Leipzig eine etwas bessere Offensive
hat. Kleines bisschen. Kleines bisschen. Obwohl diese Offensive, Kai, ja in Freiburg jetzt bis auf dieses Wunderstück von Timo Werner ja auch nicht so richtig gezündet hat und dementsprechend gab es die 1-2 Niederlage, die zu verhindern war, nicht verhindert wurde, ja, und natürlich diese ganze Situation oben ja weiter schön spannend gehalten hat für den Rest der Liga.
Ja, also das Spiel in Freiburg war sicherlich kein gutes, trotzdem darfst du natürlich nie im Leben verlieren, wenn du irgendwie in der, weiß nicht, 68. Minute 1-0 machst, ja, das Spiel irgendwie ja trotzdem dominierst, auch wenn du jetzt nicht wahnsinnig viele Torchancen vorher hattest. Ja, und dann fängst du dir zwei Standards ein innerhalb von, weiß nicht, 5 Minuten oder sowas, wo was so richtig schon nicht mehr zu erklären ist, so unsere Standardschwäche. Ich glaube, die findet mittlerweile ja fast mehr im Kopf als alles andere statt. Ja, also unterm Strich darf man es eigentlich nicht verlieren. Und weil bis dahin war man bei allen Werten, die man so zu einer Beschreibung des Spiels heranzieht, Ballbesitz etc., Zweikämpfe, war man vorn, war für ein Auswärtsspiel jetzt keine Glanzleistung, aber man hat es irgendwie runtergespielt und dann macht man eine Tour und dann muss man das natürlich auch nach Hause bringen.
Ja, ja, es ist wirklich frappierend, ne? Diese Schwäche, defensiv Standards zu verteidigen. Interessanterweise ist das etwas, was fast alle Vereine da oben zusammenführt. Dortmund hat damit Probleme, Leverkusen hat damit Probleme, Schalke beginnt jetzt Probleme damit zu bekommen. Ja, und RB offenbar diese Probleme auch. Ich habe vorhin, als wir über Bayer Leverkusen gesprochen haben, gesagt, die Tordifferenz wird am Ende entscheiden, wer sich für welchen Wettbewerb qualifiziert. Ist das etwas, was du teilst?
Ja, zeichnet sich so ein bisschen so ein Schneckenrennen ab, auf jeden Fall, wobei ich da für Leverkusen fast ausnehmen würde, freut mich schon zu hören. Schalke muss man mal gucken jetzt mit, wie es jetzt da so weitergeht. Dortmund und Stöger, da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, dass sie jetzt einen Lauf starten. Leverkusen ist eigentlich die Mannschaft, die irgendwie gerade am besten im Flow ist, die irgendwie eine Serie hat, die ja, wo herrlich die gerade die richtigen Dinge macht, die einen guten Kader haben, aber ansonsten wird die sind ja auf jeden Fall zwischen Platz zwei und, weiß ich nicht, 6, 7. Muss man gucken, was so Gladbach und so Teams machen. Das wird auf jeden Fall eine enge Geschichte.
Steckenrennen oben wie unten natürlich auch für den HSV, Sascha. Wenn der FC jetzt näher ranrückt, das macht die Situation natürlich umso prekärer, wenn man jetzt nicht bald zum Punkten kommt, ne? Also je nachdem, wie das Spiel ausgeht, könnte man unter Umständen schon nach diesem Spieltag Letzter sein.
Das stimmt. Also zur Lage oder zur Situation ist es erstmal so, da muss ich nochmal Ex-Trainer Gisdol zitieren. Also diese Endspiele, die hat man ja schon gefühlt seit 25 Spielen. Jedes Spiel ist irgendwo ein Endspiel für den HSV. Insofern sind jetzt die 3 Punkte, die der 1. FC Köln auch wieder dichter an uns rangekommen ist, jetzt auch nicht wirklich entscheidend für den Gemütszustand. Der ist so oder so schlecht. Und ja, wir können einen großen Schritt machen, wenn auch nicht in der Tabelle, dann aber sehr wohl in den Köpfen. Ne? Also wie gesagt, wenn ich die Tabelle richtig im Hinterkopf habe, ich gucke ja seit Wochen eigentlich kaum mehr rauf, dann könnten wir theoretisch einen Platz klettern, das wäre dann der Relegationsplatz 16. Naja, aber wie gesagt, eigentlich geht es noch nicht um Tabellenplätze, sondern darum, dass wir wirklich ja den Kopf freikriegen, vielleicht mit einem Sieg, von dem ich kaum träumen möchte, aber die Statistik gibt mir eindeutig recht. Also normalerweise, da ja in den Duellen gegen Leipzig und HSV immer das Auswärtsteam gewinnt, wird der HSV dieses Spiel gewinnen müssen.
Ja, mit Wallacy, ne? Also das ist ja mal eine Geschichte, die nur der Fußball so schreibt aktuell, wenn Spieler eigentlich weg wollen, dass wir alles tun, plötzlich aber sagen, ja, ich bleib dann doch hier, ne?
Ja, also es wird natürlich mit Worten noch garniert, die eventuell gar nicht so gefallen sind. Also klar ist ja, wenn ein neuer Trainer kommt, werden die Karten für alle neu gemischt. Jeder fängt wieder bei Null an, übrigens auch im Tor, die nächste spannende Personalie. Aber eben auch Wallacy soll seine Chance bekommen, wenn er denn möchte. Und offenbar möchte er das. Und das heißt für mich, er kam letztlich einfach nicht mit Gisdol zurecht. und erhofft sich da durch den Trainerwechsel jetzt auch wieder mehr Chancen auf Spielanteile. Und wenn er gut drauf ist, dann ist Wallace eine Verstärkung für den HSV auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dazu muss er eben gut drauf sein.
Zwei Fragen, die noch geklärt werden müssen. Torhüterfrage hast du halt angesprochen, Pollersbeck gegen Matenia. Ich habe ja den Wechsel von Matenia weg schon nicht verstanden. Wird es jetzt die Rolle rückwärts geben? Was glaubst du?
Ich kann es natürlich nicht sagen, ich hoffe es nicht. Und zwar aber nicht, weil ich Martina jetzt für klar besser als Pollersbeck halte. Aber du hast jetzt gerade einen Spieler da im Kasten, der ja dem gesagt wurde, er ist die neue Nummer 1 der Rückrunde. Wenn der jetzt wieder einen Dämpfer bekommt und wieder auf die Bank muss, dann kannst du ihn im Grunde verkaufen. Also dann kannst du ihn nicht mehr gebrauchen. Der ist dann so niedergeschlagen, also mindestens für den Rest dieser Saison, wenn nicht noch für große Teile der nächsten Saison. Also du musst den im Grunde spielen lassen. Und ich finde ihn ja auch nicht schlecht. Also ich finde, beide Torhüter haben ein Niveau, was zum HSV passt, / etwas besser als der HSV ist.
Und die Kapitänsfrage wird wohl offensichtlich auch neu geklärt werden müssen, laut Hollerbach?
Ja, also er sagt ja, er entscheidet sich. Das heißt ja im Grunde noch nicht, dass es Sakai nicht mehr bleiben wird. Also aus meiner Sicht, damals fand ich es okay, Sakai zum Kapitän zu machen. Inzwischen bin ich der Meinung, also ein Kapitän muss eben auch durch Leistung und Engagement auf dem Platz vorangehen im wahrsten Sinne. Und ich wünsche mir da einen Kapitän, der ja erstens unumstrittener Stammspieler ist und zweitens dann eben auch ja eine gewisse Energie und ein Esprit mit sich bringt und die Leute eben auch mitziehen kann. Und keinen, der ja gut mitspielt, wenn es denn mal läuft. Also insofern stellt sich da eigentlich nur ein auf und das ist für mich Papadopoulos.
Ach, Balsam auf meine Seele.
Was haben wir? Ja, du als Leverkusener.
Genau. Ich als guter Freund von Papadopoulos.
Stimmt, genau, da war ja was.
Leipzig, Papadopoulos, da war ja auch mal was. Da gab es ja mal eine kleine Geschichte letztes Jahr. Der Bizeps, die Leipziger hat Schrecken fürchten lassen. Gibt es jetzt auch ein Schrecken fürchten bei dir, Kai? Glaubst du, dass es schwerer werden könnte oder gehst du da ganz entspannt in dieses Spiel gegen den HSV?
Naja, den Schrecken gab es ja jetzt gestern mit der Bestätigung des Kreuzbandrisses von Halstenberg, was eine extrem bittere Nummer ist. Also A für den Spieler, weil damit nicht nur die Saison vorbei ist, sondern auch die wahrscheinlich einzige WM-Chance seiner Karriere damit Geschichte ist. Also das ist schon sehr bitter, weil der auch eine sehr konstante und gute Saison gespielt hat. Und für den Verein ist natürlich mindestens oder ähnlich bitter, weil wir uns langsam so ein bisschen die sinnvollen Optionen ausgehen. Also wir haben jetzt noch 18 Feldspieler. Es gibt noch einige, die hinten Außenverteidiger spielen können. Bernardo, ja, nicht sehr konstant. Klostermann hat bei seinem Olympiaturnier vor seinem Kreuzbandriss ja auch links gespielt und nicht rechts. Ist aber aktuell, finde ich, auch nur so ein Schatten seiner selbst. Wir haben noch Schmitz, so ein bisschen Phantom, weil der eigentlich seit Monaten nicht wirklich am Kernkader dran ist. Und mit Heizenberg verlieren wir A, viel Kopfballstärke, was jetzt Thema Standards verteidigen und auch offensiv wichtig ist. Und wir verlieren unseren Außenverteidiger, der wirklich gerade die meisten offensiven Akzente setzt. Insofern wird das spannend zu sehen sein, wie man das kompensiert. Ich glaube nicht, dass man jetzt in den 6 Tagen Transferperiode noch einen adäquaten Ersatz, so einen bezahlbaren Ersatz aus dem Hut zaubern kann. Jetzt wurde auch viel auch unter Fans jetzt in den letzten 2 Tagen diskutiert, wie geht man damit um, stellt man gegebenenfalls vielleicht auf Dreierkette um, was mehr Optionen bieten würde. Hat man ja letzte Saison, ich glaube, bei 0-3 in Bremen mal einen Versuch gestartet. Und dann wieder halt Akta gelegt, ist aber auf jeden Fall eine Option. Ansonsten eben, wie gesagt, dann Arno Schmitz, Leimer jedenfalls auf die Position zu ziehen, aber das macht die Aufgabe nicht einfacher, weil jetzt kommt ein Team, neuer Trainer ist immer schwierig, wobei ich glaube, so grundsätzlich an der Grundausrichtung wird sich gar nicht so viel ändern. Der HSV wird weiter, wird spielen, Fünferkette, wird versuchen wahrscheinlich auch sehr körperlich zu spielen. Das ist vielleicht so ein neuer Ansatz, den Hollersbach da bringt, was er auch hat in Würzburg machen lassen. Und insofern wird es auf jeden Fall eine unangenehme Aufgabe für RB.
Okay, dann bin ich sehr gespannt darauf, was ihr tippt. Leipzig gegen Hamburg. Sascha, wie geht's aus?
Ja, wie gesagt, ich habe es eben ja schon angesprochen, also nach den Ergebnissen 0-4, 0-3 und 0-2 immer für die Auswärtsmannschaft, muss ich natürlich sagen 0-1 aus der Sicht von Leipzig, also HSV gewinnt.
Okay, Kai?
Ja, ich bin nicht so richtig positiv, aber es stimmt, ehrlich gesagt, mit der Rahmenbedingungen, aber ich hoffe, wir brechen diesen Auswärtsregelfluch und gewinnen dreckig 1-0.
Ich glaube, einmal muss der HSV noch Kreide fressen, 3-0 für Leipzig und danach geht's dann bergauf beim nächsten Heimspiel. Das ist mein Tipp. Was sind eure Tipps? Lasst sie uns wissen unter meinsportradio.de/tippspiel und dann könnt ihr eine Ausgabe 11 Freunde oder und No Sports gewinnen, beides natürlich. Dann einfach mal anmelden und dabei sein oder bei Twitter mit dem Hashtag Bully Special. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Kai, bei Twitter @aufziehvogel_le und bei Sascha Rebiger @rebiger bei Twitter vom Indino Veritas HSV Podcast. Sehr empfehlenswert, auf jeden Fall mal reinhören und natürlich auch bei iTunes mit 5 Sternen bewerten, ähnlich wie alle Podcasts von meinsportradio.de. Das geht Hand in Hand. Ne? Deswegen vielen Dank euch beiden und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit der Partie 1. FC Köln gegen den FC Augsburg.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss! Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Das vorletzte Spiel des 20. Spieltags, über das wir hier im Bully-Special auf meinsportradio.de sprechen wollen, ist der 1. FC Köln gegen den FC Augsburg. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, zwei neue Gäste in der Leitung zu haben für den FC von fc.com. Thomas Reinscheid. Hallo Thomas.
Hallo Kevin.
Und für den FC Augsburg von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast hier auf meinsportradio.de, Stefan Urban. Hallo Stefan.
Grüß dich.
Ja, Thomas, seitdem ich, ne, der alte Leverkusener, gesagt hat, dass der 1. FC Köln die Klasse hält, ja, beginnend mit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach auch immer für den FC tippt und ich ja so ein bisschen zum FC-Orakel werde, läuft's auch. Ja, der FC auf dem Weg zum Klassenerhalt. So optimistisch bist du doch jetzt auch schon.
Ganz ehrlich, immer noch nicht. Also es ist sehr lustig hier in Köln, wenn man die Leute fragt, die ich so kenne, das Gesicht ist immer dasselbe. Man verzieht so leicht, wenn die Frage kommt, so dieses, eigentlich würden wir gerade gerne hoch in die Luft springen und es rausbrüllen. Ja, natürlich bleiben wir drin, aber wir gestehen es uns alle selber noch nicht ein, dass wir da jetzt doch ein bisschen dran glauben. Und ich hoffe, also ich glaube es ehrlich immer noch nicht, weil es ein verdammt weiter Weg ist, trotz dieser jetzt 3 Siege am Stück. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, so ein bisschen fängt man schon an zu rechnen.
Ja, klar, weil, das habe ich nämlich gerade erst gemerkt, als ich Leipzig gegen Hamburg besprochen habe, unter Umständen könnte der FC schon an diesem Spieltag den letzten Platz verlassen.
Genau, es gibt bei der Bundesliga auf Social Media und sowas gibt es immer so eine lustige Table-Change-Tabelle. Mhm. Also wo könnte dein Team bestmöglich stehen und wo könnte es schlechtmöglich stehen? Und es tauchte die 17 auf beim 1. FC Köln. Ich hatte mich darüber sehr gefreut, ehrlich gesagt.
Es ist eigentlich völlig verrückt, oder? Vor ein paar Spieltagen hat jeder den 1. FC Köln irgendwie abgeschrieben, aber dann nach dem Trainerwechsel und den ersten Spielen wurde ja dann doch klar, da könnte sich was entwickeln. Und das hat sich die letzten, finde gerade so diese letzten beiden Spiele, die haben das irgendwie so richtig... Ja, schön dargestellt eigentlich beim 1. FC Köln. Natürlich dieses Derby gegen Borussia Mönchengladbach, das gibt extra Schwung. Aber in Hamburg hat man das richtig gut gemacht. Gut, der HSV war selten schlecht, ja. Aber trotzdem war der 1. FC Köln auch richtig gut. Hat die Räume eng zugestellt, es war viel Zugriff da. Und ja, man kann da wirklich, finde ich, durchaus mit einem gewissen Optimismus jetzt auch in diese Partie gehen, den FC Augsburg gehen. Vor allem, weil man wichtige Punkte auch vor allem zu Hause holen muss, finde ich.
Das ist richtig. Ich gebe aber auch zu bedenken, dass wir trotz der aus meiner Sicht auch sehr akzeptablen Leistung in Hamburg in beiden Partien das Spielglück schon auf unserer Seite hatten. Also ich sehe tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Beobachtern gar nicht so große Unterschiede zur Hinrunde oder zu vielen Auftritten der Hinrunde. Ich sehe aber einfach, dass im Moment was für uns läuft, was in der Hinrunde komplett gegen uns gelaufen ist. Nehmen wir in Hamburg die Anfangsphase. Das Ding von Hahn, aber auch wo Kostic außen durchbricht. Da kann es sein, dass du nach 5 Minuten 1-0 hinten liegst. Und dann kannst du spielen, wie du willst gegen den HSV, dann wird es sehr, sehr schwer.
Klar.
Und ja, gegen Gladbach auch. In der Hinrunde hätten wir den Elfmeter gegen uns bekommen in der 88. Und dann verlierst du das Ding 2-1 und dann redet keiner davon, dass du ein gutes Spiel gemacht hast gegen Gladbach, sondern dass du verdient verloren hast. Mhm. Und das ist halt bei aller Euphorie, und das hat ja auch Stefan Rutenbeck aus meiner Sicht nach dem Spiel gut in Hamburg gut gesagt, wir hatten gar nicht so viel Kontrolle, wie es am Ende dann erscheint, weil wir nach dem 2-0 Kontrolle hatten über das Spiel. Aber wir hatten weder vor dem 1-0 noch Ende der ersten Halbzeit wirklich richtig Kontrolle auf das Spiel. Wir haben eine Passquote von 69% gehabt. Das ist nicht sonderlich gut, ehrlich gesagt. Der HSV war trotzdem schlechter, man darf sich aber nicht in die Tasche lügen und jetzt denken, man hätte richtig, richtig gute Leistungen gezeigt. Das hat man auch noch nicht. Aber wir haben uns das Glück erarbeitet, das muss man auch sagen. Wir haben auch Mut gezeigt, sind Risiko gegangen. Dementsprechend sind diese Punkte auch nicht unverdient, die wir geholt haben. Aber es hätte mit ein bisschen mehr Pech, und davon können wir, wie gesagt, in der Hinrunde ein Lied singen, hätten wir durchaus auch ohne einen einzigen Punkt aus diesen Spielen gehen können.
FCA, letzte Woche, Stefan, 0-2 Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Bisschen bitter natürlich, auf vielerlei Ebenen, aber vor allem, dass es gegen einen direkten Konkurrenten ging. Ja, also zumindest den Punkt mitzunehmen, das wäre im Kampf um diese Plätze 5 und 6 natürlich sehr wichtig gewesen, aber ich glaube insgesamt jetzt nichts, also jetzt keine Niederlage, wo man sagen muss, ach, alles Mist, geh mir nicht auf den Geist.
Ja, auf jeden Fall. Also es war bisschen unglücklich oder ja, wieder typisch nach Ecke das erste Gegentor und hat uns ein bisschen in Stich durch die Rechnung gemacht, aber wir hatten auch recht viele schöne Szenen und das 2-0 ist ja ein bisschen höher als der Spielverlauf war. Wir hätten sehr gut den Ausgleich machen können und deswegen schaut es eigentlich recht gut aus.
Das mit Moritz Leitner beim FC Augsburg, wird das noch was so in mittelfristiger Zukunft, weil wieder verliehen worden, Norwich City jetzt sein neuer Verein?
Ja gut, also bei dem, ich habe ja letztes Jahr, also eigentlich genau vor einem Jahr gesagt, ja, das ist eigentlich seine letzte Chance, dass er noch im erstklassigen Profifußball noch Fuß fasst, und er hat er nicht wahrgenommen. Er hatte letzte Saison ein paar Mal die Chance und ist dann aber so schlecht aufgefallen, dass er dann im direkten Abschiedskampf gar nicht mehr zum Einsatz kam und jetzt diese Saison überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also, mei. Wenn er jetzt in England überhaupt zum Zug kommt, freut mich das zumindest für ihn.
Daniel Opare ist ein ganz, ganz interessanter Spieler. Ich finde sowieso, gerade in der Defensive habt ihr super interessante Spieler, die, glaube ich, auch auf kurz oder lang für andere Vereine sehr interessant werden. Ne? Max Opare, Chauvelau auch und natürlich Kevin Danso, der jetzt aktuell so ein bisschen mit sich und mit dem Trainer ein bisschen zu kämpfen hat, ein bisschen rausgerutscht ist, aber nichtsdestotrotz ein sehr talentierter junger Mann. Hat ein bisschen Glück gehabt, der Opare, letzte Woche, ne, dass er keine rote Karte bekommen hat. Sein Einsatz war schon sehr grenzwertig, kann man sagen, aber ist halt auch ja glücklich ausgegangen für ihn. Trotzdem, Manuel Baum hält große Stücke auf ihn, zu Recht?
Ja, auf jeden Fall. Man muss jetzt halt dann noch schauen. Er hat jetzt im Interview gesagt, dass er schon gerne verlängern will. Ist aber anscheinend noch nicht spruchreif. Da muss man auf jeden Fall noch hinterhergehen.
Man muss natürlich so ein bisschen auch schon in die Zukunft gucken in diesem Sommer. Hast du ein bisschen Angst vor einem Ausverkauf? Weil es gibt ja einige Spieler, die dann doch die Begehrlichkeiten anderer Vereine wecken könnten. Und gute Außenverteidiger werden fast überall gesucht. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, und da gibt es dann noch einen Gregoritsch, der sicherlich auch beim einen oder anderen Verein schon auf der Liste steht.
Ja, auf jeden Fall. Also sage ich auch immer wieder, also wenn wir nicht in Europapokal reinkommen, sind die Begehrlichkeiten, glaube ich, von manchen Spielern zu groß, als dass sie beim FCA bleiben könnten. Aber wir haben momentan ja nicht finanzielle Notwendigkeit, dass wir alle abgeben müssen. Bei Opare ist der einzige, mit Hitz, Opare und Hitz sind so die einzigen beiden Stammspieler, bei denen der Vertrag ausläuft, wo man dann doch nochmal sich zusammenhocken müsste. Und ansonsten kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass der ein oder andere geht. Aber ich denke nicht, dass man nochmal so einen Umbruch wie letzte Saison macht, weil es eigentlich nicht notwendig ist.
Okay. Ja, beim ersten FC Köln war ja Karnevalssitzung gestern. Und ich fand das sehr, sehr cool mit dem Videoschiedsrichter, mit dem Kostüm von Timo Horn und Dominik Marot, das so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen auch. Ja, sowieso ist das, glaube ich, auch der Weg, den man irgendwie gehen muss. Ne? Es ist das gewisse Spielglück, was man erzwingen muss, aber jetzt auch die Lockerheit nicht zu verlieren. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass im Gegensatz zu der letzten Zeit von Peter Stöger wieder diese nicht unbekümmert kann man nicht sagen, weil das ist man nun mal nicht beim 1. FC Köln, aber eine gewisse Lockerheit eingekehrt ist, auch wenn man so Trainingsbilder sieht und so, auch einer dieser Schlüssel, um aus dieser Situation das Beste zu machen, um das Maximum an Ergebnis rauszuholen?
Das glaube ich schon. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das der Effekt war, den man sich vom Trainerwechsel versprochen hat. Also gar nicht so sehr, dass man das Gefühl hatte, Stöger macht alles falsch oder erreicht die Mannschaft nicht mehr, sondern dass man sich so ein bisschen in so einer Negativspirale befunden hat. Und dass ein neuer Trainer, der mit einer ganz anderen Art daran geht, sehr, sehr lautstark, sehr impulsiv, auch sehr auf die Leute zugehend, dass man da vielleicht einen anderen Draht findet und die Mannschaft so ein bisschen einen anderen Spirit geben kann. Gar nicht, weil es vorher schlecht war, sondern weil man einfach irgendwie aus dieser Negativspirale raus muss. Und das habe ich schon das Gefühl. Also die Mannschaft, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das erstaunt mich wirklich, dass diese Mannschaft sich einfach nie aufgegeben hat. Also das, was von außen rangetragen wurde, auch was ich mir selber auch ankreiden muss, wenn man so sagt, ja, das Ding ist gelaufen und da passiert eh nichts mehr und die Mannschaft hat die Qualität, nicht so viele Punkte zu holen und so. Die Mannschaft glaubt daran. Und die Mannschaft hat auch, glaube ich, selbst in der schwachen Phase nie den Glauben daran verloren, dass sie das kann. Und da muss man echt sagen, da ziehe ich den Hut vor. Also wenn man im Spiel wie in gegen Gladbach in den letzten Minuten nochmal so alles reinwerfen kann oder auch gegen Hamburg so dagegen hält, in dieser Ausgangslage, da muss man wirklich sagen, da ziehe ich den Hut vor. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass es so wird, dass man sich wieder rankämpft und dann der Kopf einsetzt. Weil man weiß, man ist jetzt nicht 80 Punkte weggefühlt, sondern wenn wir heute gewinnen, dann ist wieder. Und dann ist wieder und dann ist wieder. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor, aber ich glaube, dass die Mannschaft tatsächlich charakterlich so gefestigt ist, dass sie weiß, was das für ein Weg noch ist und dass man, glaube ich, über das aktuelle Spiel hinaus, so floskelhaft das auch ist, nicht hinausgucken möchte.
Ja, dann schließe ich mal die Frage nach dem imminenten Personalkader an. Wie sieht's da aus beim 1. FC Köln? Hat sich noch jemand abmelden müssen für das Spiel gegen Augsburg? Jemand die Karnevalssitzung nicht vertragen?
Genau, Lukas Plünter war kurz angeschlagen vor der Karnevalssitzung noch, hatte Probleme mit dem Knie. Das hat aber heute wieder mittrainiert. Ansonsten fallen nur Birk Rieser und ich glaube Birk Rieser aus, genau, Leo Bittencourt, der länger verletzt ist. Ansonsten steht der Kader soweit zur Verfügung. Und ist mal endlich wieder die Qual der Wahl und nicht die Wahl der Qual beim FCA.
Wie sieht's beim FCA aus, Stefan?
Edwin Bogason soll es jetzt anscheinend wieder besser gehen. Hat er gegen Gladbach noch nicht so die Fitness gezeigt. Deswegen werden wir wahrscheinlich wieder so anfangen.
Gerne so weitergehen.
Und ansonsten waren halt einige ein bisschen erkältet, aber sollen alle wieder fit sein.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was er tippt. 1. FC Köln gegen den FC Augsburg. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzutippen bei unserem Kicktippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel. Ihr könnt auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Und ich würde einfach mal Stefan bitten, den ersten Tipp abzugeben.
Also Simon Terodde, den eigentlichen Unterschied bei Köln kriegen wir, glaube ich, nicht unter Kontrolle. Deswegen kassieren wir mindestens ein Gegentor, aber wir schießen zwei Tore und davon eins wieder durch einen ungerechtfertigten Elfmeter.
Also 2-1 für den FCA, habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Thomas, was sagst du?
Ich glaube, das mit Simon Terodde auch. Ich glaube aber nicht, dass Augsburg 2 schießt. Also ich tippe mal auf ein 1-1.
Okay. Ja, meine Serie muss in diesem Fall leider weitergehen, Stefan. Es tut mir leid. 2-1 für den 1. FC Köln. Ich glaube, dass da jetzt nochmal der nächste Sieg folgt. Und dann bin ich gespannt, ob dann der Kopf einsetzt, Thomas. Das werden wir dann nächste Woche.
Ja, vielleicht. Ich auch. Also ich würde das 2-1 sofort nehmen, ehrlich gesagt.
Ich weiß. Aber mal schauen. Also,
wo ich unterschreiben muss, dann bin ich sofort dabei.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Thomas Reinscheid von fc.com und bei Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast hier auf meinsportradio.de. 5 Sterne für diesen Podcast sind sind Pflicht. Und auf jeden Fall immer regelmäßig reinhören, so wie in alle Podcasts hier auf meinsportradio.de. Wir haben noch ein Spiel, haben wir noch auf dem Plan. Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Und darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Das letzte Spiel des 20. Spieltags, über das wir hier sprechen wollen im Bully-Special, ist Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Kevin Scheuren und bei mir in der Leitung für den FC Bayern München Alex Pellenger. Hallo Alex.
Hi Kevin. Danke für die Einladung. Freut mich, dabei sein zu können, wie immer.
Herzlich gern. Ich freue mich auch. 4:2 gegen Werder Bremen hat der FC Bayern München letzte Woche gewonnen. Aber man muss sagen, Werder Bremen hat einen ganz schön aufopferungsvollen Kampf geliefert, der den FC Bayern hin und wieder doch vor große Aufgaben gestellt hat.
Genau, das sehe ich genauso. Ich habe mir das Spiel angesehen und für mein Empfinden waren die Bremer über weite Teile des Spiels sogar besser, haben viel engagierter gespielt. Das ist so die größte Diskrepanz gewesen, die ich zwischen den beiden Mannschaften gesehen habe. Das Engagement, die Ernsthaftigkeit. Und im Gegensatz zu früheren Jahren, als ja Mannschaften gerade zum Schluss der Guardiola-Zeit reihenweise nach München gefahren sind und dort ihre Spieler geschont haben oder sich vielleicht vorher nochmal die fünfte gelbe Karte abgeholt haben, um dann in das Spiel gegen den Münchner wieder vernünftig mit voller Mannschaftsstärke einsteigen zu können, haben die Bremer wirklich gekämpft, gut gespielt, sind von Kohfeldt meines Erachtens sowohl taktisch, aber auch vor allen Dingen, wie gesagt, in Bezug auf das Engagement und die Einsatzbereitschaft hervorragend aufgestellt gewesen. Ja, und haben den Bayern echten Kampf geliefert, sind auch verdient in Führung gegangen, sind dann auch verdient zurückgekommen und ich hätte mich über den Unentschieden im Endeffekt nicht gewundert.
16 Punkte ist der Abstand zwischen dem FC Bayern München und dem Quartett der darauffolgenden Mannschaften. Die Meisterschaft ist dem Bayern nicht mehr zu nehmen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wie schwer ist denn
das jetzt? Ich glaube auch, dass wir diese Frage zu den Akten legen können, Kevin. Ich höre auch immer wieder von anderen Kommentatoren, werden die Bayern jetzt Meister, ja oder nein? Also wenn die Bayern in diesem Jahr nicht Meister werden,
dann frisst du einen Besen.
Ja genau, wenn diese Phrase nicht so abgedroschen wäre, würde ich sagen, das weiß ich im Wesen.
Was ich eigentlich fragen wollte, du hast es ja angesprochen, Werder Bremen ist bereit gewesen, den Schritt extra zu gehen. Und es ist ja immer eine berechtigte Frage, wie viel Einsatz muss man dann als Bayern München in der Bundesliga dann gehen? Wie schwierig ist das dennoch? Man muss ja die Spannung hochhalten, es steht der DFB-Pokal in 2 Wochen an, es steht die Champions League wieder an, da muss man die Spannung beibehalten. Ich erinnere mich an das Jahr, ich glaube es war unter Ancelotti oder Guardiola, eins von beiden auf jeden Fall, als man am Ende der Saison die Spannung so sehr verloren hat schon, weil in der Bundesliga der Abstand so groß war, dass man in der Champions League es nicht geschafft hat, diese Spannung wieder herzuholen, ist dann ausgeschieden vor dem Finale. Wie schwierig findest du diese Gratwanderung, die der FC Bayern gehen muss, in der Bundesliga nicht zu viel Pulver zu verschießen, aber das Ganze auch nicht zu leicht zu nehmen?
Also rein körperlich sehe ich da kein Problem. Im Gegenteil.
Nee, vom Kopf her mehr so, weißt du?
Ja, genau. Genau darauf wollte ich im Prinzip hinaus, auf das mentale Problem, das du ja auch zu Recht ansprichst. Ich habe mir darüber vor 2 Jahren circa, als ich diese Beobachtung genau wie du auch gemacht habe, Gedanken gemacht und ich glaube, es ist vielmehr ein Problem mit der Spannung in Bezug auf die Qualität der Gegner. Gerade in der Schlusszeit unter Guardiola haben die Spieler ja deutlich gemerkt, würde ich ja auch machen, wenn ich da 3 Jahre spiele und jedes Spiel merke, mein Gott, wir können hier machen, was wir wollen, uns kann im Prinzip nichts passieren, dann wird es auf einmal schwer, schätze ich mal, so würde es zumindest mir gehen, von heute auf morgen in einem extrem wichtigen Champions-League-Spiel gegen einen Gegner aus einer anderen Liga mit einem anderen Auftritt, mit einem anderen Spielstil, den man nicht kennt, den man so nicht gewohnt ist, mit einer anderen Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit einer anderen Qualität im Training und Kader, als der durchschnittliche Gegner der Bundesliga es bieten kann, plötzlich wieder zu einer Leistungsfähigkeit zu gelangen, die solch einem Gegner auch ernsthaft über zwei Spiele Probleme bereiten kann. Und das ist in den vergangenen Jahren wirklich häufiger passiert. Und da würde ich jetzt den von dir angesprochenen DFB-Pokal sogar noch ausnehmen, weil der ja letztendlich auch gegen deutsche Mannschaften stattfindet. Ja. Und da die Herausforderung auch nicht höher ist als in der Bundesliga. Aber gerade wenn es jetzt dazu kommt, gegen Beşiktaş Istanbul, okay, das ist jetzt vom Namen her nicht der allergrößte Verein, aber trotzdem, das ist ein internationales Format. Die haben bisher in der Champions-League-Saison gut gespielt. Da muss man hinfahren, in dem Stadion ist dann auch die Hölle los, Timo Werner kann ein Lied davon singen. Da wieder vernünftig aufzutreten mental, das halte ich für eine ganz große Herausforderung. Ich teile da deine Sorge oder deine Beobachtung uneingeschränkt. Und ich glaube auch, dass das eine der großen Herausforderungen für Jupp Heynckes wird, vor so einem Spiel dann im Kopf der Spieler klarzumachen, ey Leute, das ist ein anderes Kaliber, als wir das durchschnittlich in der Bundesliga von Woche zu Woche gewohnt sind. Hier ist 10 Siege in Folge nicht garantiert, dass wir das 11. oder garantieren nicht, dass wir das 11. Spiel dann auch noch gewinnen. Jetzt mal wieder richtig ran. Also das sehe ich auch noch als große Herausforderung an. Teile ich deine Beobachtung vollkommen.
TSG Hoffenheim ist der Gegner am Wochenende. Heimspiel für die Bayern erneut. Die TSG letzte Woche 1-4 Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Habe es vorhin, als wir über Bayer Leverkusen gesprochen haben, aber auch gesagt, die TSG hat es eigentlich in der eigenen Hand. Ja, sie hatten 3 gute Chancen zu Beginn des Spiels, die sie alle nicht genutzt haben. Ja, und dann haben sie eine Lehrstunde in Sachen Effizienz bekommen. Und das von Bayer Leverkusen, die ja sonst eigentlich nicht als das effektivste Team der Liga bekannt sind, war natürlich für mich als Leverkusen-Fan eine tolle Sache. Für die TSG allerdings eine Niederlage, die sicherlich zu hoch ausgefallen ist am Ende. Man muss sich ja auch da die Frage stellen, ist es am Ende zu wenig Konzentration vor dem Tor? Ist es vielleicht fehlendes Spielglück auch aktuell? Es steht auf jeden Fall fest, dass die TSG Hoffenheim ein bisschen abgefallen ist, aktuell auf Platz 9 mit 27 Punkten. Und man hat so ein bisschen die Gefahr, dass man in den Mittelmaßbereich abrutscht. Natürlich, alles ist eng, es kann sehr schnell nach oben gehen, es kann sehr schnell nach unten gehen. Du als Bayern-Fan, wie siehst du denn die TSG aktuell?
Ja, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, Kevin. Also schön, dass du mir jetzt genau die Fragen stellst, über die ich auch schon nachgedacht habe.
Guck mal, als ob wir uns die Bälle zuspielen, als ob du das schon öfter gemacht hättest.
Ich gewöhne mich ja langsam daran bei dir. Macht mir ja auch Spaß.
Also,
nein, du hast ja gerade in Bezug auf die Bayern von der mentalen Spannung gesprochen. Und ich würde das Ganze jetzt mal in einem größeren Rahmen gesehen, jetzt also nicht von Spiel zu Spiel oder in einem Spiel den Schalter umlegen zu können, sondern auf die gesamte Saison bezogen, bei den Hoffenheimern genauso diagnostizieren. Und zwar, muss man jetzt mal ganz salopp zu formulieren, Julian Nagelsmann ist ein, so schätze ich ihn zumindest, ein extrem erfolgshungriger und ehrgeiziger Trainer. Und der merkt jetzt, ich habe mir mal die Transfers der letzten beiden Spielzeiten inklusive des anstehenden Sommertransfers nach Ende dieser Saison angeschaut, dass vor Ende der letzten Saison, glaube ich, Volland schon zu euch gewechselt ist, zu Leverkusen. Jetzt ist vor Beginn dieser Saison sind Rudi und Süle zu den Münchnern gewechselt. Jetzt ist Sandro Wagner im Winter zu München gewechselt. Nach Ende der Saison wird Gnabry ebenfalls zu München zurückkommen. Das scheint wohl sicher zu sein. Dann wird Marc Uth zu Schalke 04 wechseln. Und Julian Nagelsmann, denke ich mal, der wie gesagt meiner Einschätzung nach sehr ehrgeizig ist und erfolgshungrig, wird sich denken, ja Moment, ist das denn hier jetzt der Resteverkauf der TSG Hoffenheim? Der sieht, dass seine besten oder zumindest namhaftesten Spieler der Reihe nach den Verein verlassen. Das wird natürlich A, nicht ohne Spuren in der Mannschaft bleiben, denn da sehe ich so einen psychischen Domino-Effekt, wenn die ersten guten Spieler sehen, dass die anderen guten, beziehungsweise die zweiten guten Spieler sehen, dass die ersten guten Spieler schon gegangen sind oder gehen werden, dann werden die sich denken, ja, vielleicht sollte ich mich auch mal nach einem neuen Arbeitgeber umgucken, der mir die Bühne bietet, die ich für meine Titel, die ich sammeln möchte, brauchen kann oder brauche. Dann sieht Julian Nagelsmann diese Entwicklung, wie ich es gerade schon angesprochen habe, und denkt sich auch, ja gut, warum sollte ich mich jetzt hier, so würde ich wahrscheinlich auch denken, ich mache ihm das gar nicht zum Vorwurf, das diagnostiziere ich jetzt einfach nur, warum sollte ich jetzt hier 100-110% von Woche zu Woche geben, meine Mannschaft immer wieder neu einstellen, die von dir angesprochene Spannung hochhalten, wenn die dann doch am Ende der Saison reihenweise gehen, wenn der Club es hier ganz offensichtlich nicht so ernst meint, auf Dauer da oben mitzuspielen, wo wir zumindest in der letzten Saison am Ende der Abschlusstabelle, am Ende in der Abschlusstabelle gelandet sind. Und vielleicht ist er ja auch schon entweder in der inneren Kündigung, um es mal böse zu formulieren, oder sucht auch schon außerhalb des Lichtes der Öffentlichkeit nach einem neuen Arbeitgeber. Die Gerüchte sind ja reihenweise dazu bekannt geworden in den letzten Monaten. Ja. Und so diagnostiziere ich die Hoffenheimer, dass da einfach, ich, wie gesagt, salopp formuliert, die Luft raus ist.
Ist keine verkehrte Diagnose, glaube ich. Also das ist auch so den Eindruck, den ich im Stadion gewonnen habe. Also die haben sehr schnell den Kopf hängen lassen. Da war sehr schnell der Drops gelutscht, als Leverkusen dann mal losgelegt hat. Und bin ich sehr gespannt darauf, wie es gegen die Bayern wird, auch wie es personell dann bei der TSG aussehen wird. Es gibt die Möglichkeit, da wieder mit zwei schnellen Außen zu agieren. Man hat ja Salai spielen lassen gegen Leverkusen, was mich sehr überrascht hat. Das ist sehr behäbig gewesen vorne. Klar, auch gute Chancen erarbeitet, aber trotzdem fehlte da ein bisschen Tempo. Das wird er wahrscheinlich gegen Bayern wieder auflaufen lassen. Wie sieht's denn bei den Bayern aus, personell? Das kann man ja aus dem Vollen schöpfen. Könntest du dir vorstellen, dass er Sandro Wagner spielen lassen lässt? Spielen lässt? Jupp Heynckes?
Das wäre ja einer der ältesten Kniffe aus dem psychologischen, aus dem Psychokapitel des Trainerlehrbuchs. Ja. Die Spieler gegen ihren alten Verein auflaufen zu lassen, wegen der kolportierten Extra-Motivation, die dann dort vorliegen dürfte. Kevin, ich könnte jetzt dieselbe Antwort geben wie letzte Woche, macht das vielleicht im Endeffekt auch. Ich weiß es letztendlich nicht. Klar, kann ich es mir vorstellen, Wagner ist fit, Lewandowski ist genauso fit. Es sind, wie du sagst, alle fit, bis auf Hummels, von dem habe ich jetzt gerade noch gelesen, dass er eventuell noch nicht körperlich in der Lage sein soll, von Anfang an spielen zu können, aber mein Gott, das ist ein Luxusproblem, er spielt eben Süle, was soll's. Der wird bestimmt spielen, übrigens gegen seinen alten Verein, dann, wenn Hummels nicht spielen kann. Ja, bei Wagner bin ich mir unsicher. Also ich könnte es mir vorstellen und ich glaube aber auch, dass wenn ich Jupp Heynckes in der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel oder in der ersten Pressekonferenz des Jahres vor dem ersten Spiel der Rückrunde richtig verstanden haben, gegen euch, gegen Leverkusen, dann glaubt er, dass Sandro Wagner noch einige Wochen brauche, ich zitiere, noch einige Wochen brauche, um richtig in der Mannschaft anzukommen und sich richtig einzufinden. Das ist übrigens völlig im Gegensatz zu meiner Einschätzung gewesen, die ich im Wintertrainingslager gewonnen habe, aber gut. Und vielleicht aufgrund dieser Überlegung lässt er ihn dann auch draußen. Vorstellen könnte ich es mir, fit ist er, will bestimmt auch, und aber mein Gott, dann spielt sonst Lewandowski, ich glaube, das macht die Mannschaft nicht schlechter.
Alles klar, dann wollen wir das Ganze doch mal tippen, würde ich sagen, Alex. Wie geht's denn aus? Bayern gegen Hoffenheim.
Ja, also jetzt kommt wieder meine lange Rede zu deiner kurzen Frage. Und zwar würde ich normalerweise auf ein Unentschieden tippen. Denn die Ergebnisse in den letzten Jahren, ich zitiere mich selber jetzt mal fast wörtlich, Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der weiß, wie man gegnerische Mannschaften, gerade den FC Bayern, das ist ja empirisch belegbar durch die Ergebnisse in den letzten Jahren, seziert und filetiert. Und deswegen würde ich normalerweise auf ein Unentschieden tippen. Jetzt im Anbetracht dessen, was ich vorhin lang und breit ausgeführt habe, dass dort bei der TSG momentan einfach die Luft raus ist und dass ganz offenkundig die Motivation dort fehlt. Und auch bei Herrn Nagelsmann, wie ich sagte, glaube ich da diesmal nicht dran. Ich glaube, die Bayern sind einfach zu abgekocht. Die spielen ja bei Gott keine gute Saison. Also deswegen, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu deiner allerersten Frage, die ich vollkommen verstehen kann. Deswegen könnte es durchaus sein, dass es wieder bei einem Unentschieden oder sogar einer Niederlage landet. Aber dann allerhöchstens, weil die Bayern es wirklich schleifen lassen. Aber ich, auf der anderen Seite, wie ich es gerade schon andeutete, glaube ich dieses Mal nicht an ausreichend hohe Qualität, ausreichend hohe Einsatzbereitschaft über 90 Minuten bei den Hoffenheimern, um dort einen Punkt zu gewinnen. Und ich sage jetzt mal 2:1 für Bayern München.
2:2 tippe ich. Ich mache es ganz kurz und sage unentschieden am Ende. Was sind eure Tipps? meinsportradio.de/Tippspiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Und es bleibt mir zum Abschluss dieses Bully-Specials zum 20. Spieltag nur noch darauf hinzuweisen, dass er noch ein paar Tage die Australian Open laufen. Der erste Grand Slam des Jahres. Und Philipp Joubert und Andreas Thies bringen euch das Daily Down Under von Chip and Charge, unserem Tennis-Podcast hier auf meinsportradio.de. Hört mal rein und bewertet Chip and Charge natürlich wie alle anderen Podcasts von meinsportradio.de mit 5 Sternen. Das Bully-Special wird sich auch darüber freuen, auch über eine Rezension. Also wenn ihr ein paar nette Worte habt oder auch weniger nette Worte, ihr könnt alles sagen, was ihr wollt. Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut. Feedback ist immer wichtig und deswegen gerne bei iTunes oder über Twitter @meinsportradio oder bei mir @ks_0811. Ich freue mich sehr darauf, von euch zu hören. Ich freue mich sehr, dass Alex Pellengar dabei war für Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Alex.
Sehr gerne, Kevin. Hat mir wieder außerordentlich viel Spaß gemacht.
Danke mir auch. Ich bedanke mich bei allen Gästen, die heute dabei waren. Wünsche euch allen einen schönen Bundesligaspieltag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder hier, wenn es zur Vorschau auf den 21. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga geht. Aber nun erstmal, wie sagt man so schön, gut Kick und schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx sind es große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.